Wer redet, ist nicht tot.
Ich rede mit Christopher Lauer, Abgeordneter der Piratenpartei, Teilzeitabgeordneter der Piratenpartei im Teilzeitabgeordnetenhaus der Teilzeitstadt Berlin, frisch aus dem Krankenhaus entlassen. Hallo Christopher.
Ja. Hallo Holger.
Wie geht's dir?
Ganz gut, überraschend gut. Also dafür, dass ich das Gefühl hatte, letzten Freitag quasi zu sterben, gut. Und das ist ja, ich bin ja dann ein ängstlicher Mensch. Ja. Ich empfinde dann auch bei so minimal invasiven Geschichten, wie es heutzutage die Entfernung eines Blinddarms ist, empfinde ich dann ja sowas wie Todesangst.
Es ist im Übrigen der Wurmfortsatz, der entfernt wird, habe ich dann gehört, weil ich habe das auch mal.
Also genau, das wurde mir im Krankenhaus auch schon 5000 Mal gesagt. Also landläufig heißt es, der Blinddarm wird rausgemacht, genau. Aber der Blinddarm wird wohl gar nicht rausgemacht, sondern nur der Wurmfortsatz des Blinddarms. Und der war bei mir halt entzündet. Und dann hat man den halt am Samstag relativ spontan dann rausgenommen, nachdem ich da Freitagabend in die Notaufnahme bin. Und dann war ich da zur Beobachtung. Und Samstagmorgen war der dann raus in einer, ich glaube, zweistündigen OP. Das war ein ganz interessantes Erlebnis.
War es das erste Mal, dass du im Krankenhaus warst?
Als Kind war ich wegen so ein paar Sachen im Krankenhaus.
Mandeln raus und so
Zeug. Ja, so Klassiker halt. So, also das war jetzt nicht meine erste Vollnarkose. Ich glaube, das war so meine, mit den Weisheitszähnen dürfte das so meine dritte oder vierte Vollnarkose jetzt gewesen sein.
Bist du da immer noch nervös? Also ich habe auch schon viele Vollnarkosen gehabt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren würde. Ich hatte es seit bestimmt 20 Jahren oder sowas keine mehr.
Nee, ich total, weil ich das einfach als also eigentlich so vom Gefühl her, muss ich sagen, ist es ja voll geil. Also ja. Auch so der
es bewusstlos werden ja auch.
Dieses bewusstlos werden, dieses dann auch wieder aufwachen. Du hast ja auch keine Schmerzen, ne? Das ist ja der Sinn der Vollnarkose. Du bist also so richtig schön drupp, ja. Und das ist schon ein ganz geiles Gefühl, aber so diese Vorstellung, naja, da ist jetzt in, also weißt du, wenn ich mir jetzt die Hand breche oder nicht, dann würde ich ja sehen, okay, die Hand ist gebrochen, da kommt der Onkel jetzt, da macht er einen Gips dran und so weiter und so fort, ja. Oder selbst Handchirurgie, wo ich mir dann so denke, okay, selbst wenn da jetzt irgendwas furchtbar bei schief geht, werde ich meine
Arm ab und dann hast du ja immer noch einen.
Ja, also irgendwie so. Ja, gut, der Arm ab, das fände ich jetzt nicht so geil, wobei man sich dann wahrscheinlich einen Haken. Als Pirat brauche ich natürlich einen Haken.
Ach Gott, das wollte ich jetzt gar nicht.
Dann so arrr.
Genau.
Nee, und
das wären Schlagzeilen.
Genau. Das ist das Problem. Ich habe irgendwie
einarmige Bandit.
Der einarmige Lauer. Ich weiß, ja, das ist das Problem, dass ich irgendwie der Haken Lauer, das ist nicht so gut. Ich müsste da irgendwie Kalle oder.
Nee, das wären dann so Sachen wie, Haushaltsdebatte, Lauer.
Hat sie wieder am Haken.
Rechter Haken von Lauer oder irgendwie so.
Also, genau. Ja, das auf jeden Fall, das wäre total cool. Das käme bestimmt auch ganz volksnah und super an. Warum sollte ich mir was Besseres leisten können als andere Kassenpatienten? Ich
bin so Organe?
Kassenpatient. Also
auch nicht so Zusatzversicherung für Zweibettaufbettungen?
Ich habe, glaube ich, so eine Zweibett-Zusatzversicherung, aber die hatten da auf der Station eh nur lauter Zweibettzimmer. Und ich war ganz froh, dass ich noch ein Zimmernachbarn hatte, damit ich da nicht irgendwie auf einmal anfange, Selbstgespräche zu führen oder so, weil da bist du halt wunderlich. Also, wie gesagt, ich war am Freitag da, am Samstag dann und wie gesagt, sobald das so den Bauch betrifft, ja, so die inneren Organe und die dir dann natürlich auch erzählen, was da alles schief gehen kann, ne, dass sich das entzündet und wenn der schon geplatzt ist, dann müssen die den ausspülen, also nicht den Magen, sondern
Bauchhöhle.
Die Bauchhöhle ausspülen und dann müssen sie mich zumachen. aufmachen und dann müssen sie mich 2 Tage später nochmal aufmachen und ausspülen und so, ja. Also wenn dir dann alles so erzählt wird, ja. Und das Geile war ja, wenn die mir Freitagabend, da hatte ich so krasse Schmerzen, wenn die mir Freitagabend erzählt hätten, Herr Lauer, wir müssen sie sofort aufmachen, hätte ich gesagt, super. Kann ich total verstehen, ja. Weil so fühle ich mich auch gerade. Aber der Körper ist ja relativ gut darin, sich dann selber zu betäuben und auch Schmerzen zu ignorieren. Also das ist sehr bemerkenswert. Weil am Samstagmorgen hätte ich so von meinem Gefühl einfach her gesagt, boah, super, ich bin wieder auf dem Damm. Ja, war einfach nur gerade so ein bisschen Magenverstimmung oder so. Weil wir gehen ja Donnerstagabends, gehen wir immer mit der Fraktion, also einige da am Spittelmarkt ins China City.
Ja.
Das ist ein sehr guter Chinese. Und
also das ist der, wo wir auch mal waren.
Da waren wir auch mal, genau.
Wo die Bedienung sagte, das Hühnchen ist mit Knochen.
Ja, ja, genau. Also das ist so richtig, das ist original chinesische Küche. So.
Ja, in der Karte stehen Gerichte, die nicht ins Deutsche übersetzt sind.
Genau. Wo es nur auf Mandarin gibt, ja. Und auf jeden Fall gehen wir quasi traditionell nach der Plenarsitzung immer ins China City, was ja jetzt noch einfacher geworden ist, weil wir jetzt immer so um 19 Uhr aufhören mit der neuen Geschäftsordnung. Und die kochen da sehr scharf und ich esse auch sehr scharf und dann hatte ich mir halt so gedacht am Freitag, naja gut, das wird dann wohl, da hast du einfach zu viel scharf auf leeren Magen gegessen. Mhm. Ja. Und ich kannte das auch aus China, da habe ich mich 2-3 Mal auch so gefühlt. Was jetzt retrospektiv natürlich geil ist, weil ich wahrscheinlich dann seit 2008 so einen latent entzündeten Blinddarm hatte, weil das dann wahrscheinlich da auch nicht am scharfen Essen lag. Sondern
kann man so lange einen latent entzündeten Blinddarm haben?
Ja, wahrscheinlich.
Also du hast im Krankenhaus noch nicht gefragt.
Ich bin ja der lebende Beweis. Ja, die haben schon gesagt, ja, das kann schon sein, dass man dann einen chronisch entzündeten Blinddarm so hat. Und was ich halt witzig fand, ist, dass ich nachdem der Blinddarm jetzt raus ist, so das Gefühl habe, da fehlt was. So, ja. Mhm. Also, und ich glaube, wenn man ein inneres Organ nicht mehr spürt, dann ist das vielleicht so ein, also gerade bei dem Wurmfortsatz des Blinddarms.
Ich glaube aber nicht, dass man den spürt. Also.
Ja, aber wenn er entzündet ist, ja vielleicht.
Ja,
doch.
Dann schon, ja.
So,
den habe ich auch gespürt.
Das meine ich mit. So, und ich bin so. Beim ersten Rumlaufen auf der Station hatte ich so das Gefühl, irgendwas fühlt sich anders an.
Ja,
so,
stimmt.
Das heißt, ich glaube schon, dass ich ein bisschen länger mit diesem entzündeten Blinddarm durch die Gegend gelaufen bin.
Verstehe.
Aber auf jeden Fall, ich fand es total bemerkenswert. Der hat mir, wie gesagt, dann auch ein Foto gezeigt, so aus mir drin, weil die gehen ja mit so minimalinvasiv, ein Stich links, einer rechts und dann machen sie am Bauchnabel so ein Endoskop rein. Und was auch geil war, hat mir dann der Anästhesist alles erklärt, dadurch, dass die dann da im Bauch operieren, pusten die den Bauch auf. Ja? So.
Das heißt, du musst dann hinterher die überschüssige Luft loswerden?
Nee. Die pusten den Bauch auf und das drückt dann aber gleichzeitig aufs Zwerchfell und das drückt dann auf die Lunge. Ja? Deswegen können die dich nicht normal mit diesem Handballen da beatmen, sondern die müssen halt intubieren.
Oh.
So. Und das haben sie dann halt auch gemacht. Davon kriegst du glücklicherweise nichts mit, weil...
Ja, aber hinterher hast du erstmal einen Tag Halsweh, ne?
Nö, ja? Also weiß ich nicht. Ich meine, es ist im Winter, bin ich immer so ein bisschen erkältet. Von daher, vielleicht habe ich es deswegen nicht gemerkt. Aber das war ganz interessant. Also ich bin da sehr zufrieden. Das war hier Maria Heimsuchung, heißt das Krankenhaus. Affengeiler Name.
Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass es eigentlich Marie heißen müsste.
Ja, Marie, aber ich glaube, Marie, ist das nicht der Genitiv oder so? Egal, also die Hörerinnen und Hörer deiner Sendung die werden uns das googeln oder
DuckDuckGoen
oder anderweitig
um die Ohren hauen.
In einem Videochat den GH TCI Friday Q oder so. Ich kann mir den Namen nicht merken von diesem britischen Geheimdienst. Auf jeden Fall, ich war schon sehr beeindruckt und was mich dann gewundert hat, ist, wie lange ich dann da doch liegen musste, aber die gehen bei sowas dann wohl immer irgendwie auf Nummer sicher und dann sagen die, ja, bei so Bauchchirurgie musst du halt eine Woche irgendwie liegen bleiben und das war sehr angenehm, also für mich komplett ungewohnt. Das Geilste war, du liegst da eine Woche im Krankenhaus und niemand will was von dir, das ist geil. Du liegst da einfach und denkst dir so, oh ja, was mache ich, oh ja, guckst eine DVD, zockst du irgendwie Computerspiele oder so, ja, das hat Spaß gemacht. Und das war echt so entspannt. So. Und
wie lange ist es her, dass du diese Ruhe mal hattest?
Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Also, weiß ich echt nicht.
Seit der Wahl wahrscheinlich, ne?
Nee, also das ist schon länger her. Vielleicht in China so. In China war das auch so, da war ich auch relativ entspannt, weil ja kennt dich niemand und hast auch nichts zu tun eigentlich und dann will auch niemand was von dir und kannst so in den Tag hineinleben oder nicht, aber das ist oft, wenn du da in so einem Krankenhaus bist, niemand will was von dir und du liegst da und alle paar Minuten kommt irgendwie jemand rein, wollen sie noch einen Tee, was wollen sie denn zum Abendessen haben?
Ist das Essen eigentlich immer noch so schlimm?
Es ist furchtbar.
Warum tun die uns das an?
Die Römer. Nee, witzigerweise, was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist, ich wurde ja mal von Lobbyistinnen von McDonald's besucht, so kurz nach der Wahl 2011. Das war ganz interessant, weil das war ja noch so eine Zeit, wo die Piraten irgendwie mit 10% bundesweit in den Umfragen stand und McDonald's ist, glaube ich, ein Unternehmen, die dann da sehr schnell sind.
Auch vor allen Dingen langfristig orientiert sind.
Und was ich halt geil fand, war, die sind da hingekommen und wollten mit mir jetzt nicht irgendwie über die Piraten allgemein und bla 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 sprechen, sondern die haben gesagt, wie stellen sich denn die Piraten das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen vor? Was meinen Sie denn, was das dann für Auswirkungen hätte auf die
Das fand ich total. Die, wie viele Leute können sich die Burger dann noch leisten, sozusagen?
Nee, das nicht, sondern auch so die Belegschaft. So nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht mehr. Also, das fand ich halt ganz geil, weil ich hatte mir irgendwie so überlegt, ja, jetzt kommen die und agitieren dich und machen irgendwelche Psychotricks. Erklären, wie gesund das alles ist, wenn man jeden Tag einen Marathon läuft und so, ja. Aber gar nichts. Nee, die wollten einfach nur wissen, ja, wie ist das eigentlich, wie stellen Sie sich denn das vor? So auch für so eine Firma wie McDonald's. Was ich in dem Zusammenhang total.
Was hast du denen geantwortet?
Ich habe gesagt, das ist für Sie doch überhaupt kein Problem, weil Sie ein Sektor sind, wo Sie entweder sehr hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Sie selber ausbilden, weil Systemgastronom McDonald's kannst du ja nicht bei, weiß ich nicht, Tank und Rast irgendwie lernen, sondern das ist ja so diese Urban Legend, dass die Systemgastronomen von McDonald's dann immer heiß begehrt sind, überall anders in der Systemgastronomie, weil McDonald's da halt einfach Marktführer ist. So. Und also die bilden sie eh selber aus, so. Und die Leute, die jetzt bei ihnen arbeiten, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Studenten oder gering qualifiziert oder so, die werden trotzdem noch bei ihnen arbeiten, aber statt dass dann eine Person bei ihnen 40 Stunden im Monat arbeitet, die Woche arbeiten dann, weiß ich nicht, 2,20 oder so, ja, dass sie dann, weiß ich nicht, so, also sie haben dann einfach mehr Leute, die halt weniger arbeiten, aber am Ende des Tages wird es dasselbe sein. Also so, das fanden sie dann auch erstmal plausibel. Und was ich aber in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war, die haben ja dann so eine Propagandamappe mitgebracht mit Zahlen und Fakten zu McDonald's. Und da haben sie dann auch aufgelistet, wie viele Mahlzeiten McDonald's jeden Tag quasi über den Tresen bringt. Ja? Mhm. Und das ist im, glaube ich, mittleren einstelligen Millionenbereich. Also das ist irgendwas zwischen 2 und 5 Millionen.
Vergleichsweise wenig. Ich hätte gedacht, Mahlzeiten. Das wäre mehr.
Vielleicht ist es auch mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich muss das nochmal
irgendwie recherchieren. Also ich hätte gedacht, das wäre mehr, aber interessant ist halt, so viele Leute wie behaupten, dass sie bei McDonald's nicht essen.
Ja. Ne? Ja.
Kann das
ja gut, aber das ist ja auch, wie viele Leute behaupten, oder wie viele Leute in deinem Umfeld sind gefühlt Veganer und Vegetarier und wie viele sind es tatsächlich im
Wie viele Veganer essen eigentlich ständig Huhn, ja.
Gesamtbevölkerung. Wieso, gab es da wieder einen Lebensmittelskandal?
Nö, keine Ahnung. Nö. Ich muss da immer an Maruscha denken, die ja dieses bemerkenswerte Zitat bemerkenswerte Zitat gebracht hat, sie lebe halb vegan, halb vegetarisch, esse aber manchmal auch ein Huhn.
Ja. Genau. Mahlzeit. Ja. Ich bin auch als ehemaliger römischer Katholik, kann ich das nur begrüßen. Geil war wirklich, am zweiten oder dritten Tag kam auf einmal so ein Handwerker rein und ich habe gedacht, ach du meine Güte, was macht der denn jetzt? Und dieser Handwerker hat ein Kruzifix aufgehangen. Ich so, also unseretwegen, ich muss mal das
hier ja, nehmen. Nimm deine Medikamente bitte. Mhm.
Mhm. Kam so ein Handwerker rein, der so einen Kruzifix aufgehangen hat. Fand ich total geil. Also so Kruzifix hinten, so Klebedings abgenommen und dann so an die Wand.
Ja, man weiß ja nie.
Ne? Ja, du, ich habe mich auch direkt viel besser gefühlt. Vielleicht war das auch ein, ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, vielleicht war das auch ein Weckruf des Herrn, ja, dass er gesagt hat, überleg dir das doch nochmal, Christopher, so, ne, diesmal.
Wobei man ja nur in Deutschland Mitglied im Verein Kirche sein muss, um Christ sein zu dürfen. Im Ausland funktioniert das ja auch so.
Also, ja, ich halte es da tatsächlich mit Roberto Blanco, mit dem ich ja mal in dieser Rosche und Böhmermann-Sendung saß und der dann irgendwie gesagt hat, ich glaube an Gott, ich glaube nur nicht an sein Bodenpersonal. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Nee, aber ja.
Wie McDonald's und Krankenhaus
genau. Essen?
Ich warte da noch auf die Auflösung.
Dass ich mir so gedacht habe, Moment mal. Man kann sich ja jetzt über die, wie gesund oder ungesund das ist bei McDonald's, ne, da kann man sich ja drüber streiten. Aber was man denen ja lassen muss, ist, dass sie es halt eben hinkriegen, diese Millionen Mahlzeiten am Tag mit gleichbleibender Qualität irgendwie abzuliefern. Und ich mich dann also frage, okay, wieso profitieren nicht andere gastronomische Betriebe von diesem Wissen, das McDonald's da anscheinend hat. Aber vielleicht musst du auch erstmal in einer Größe, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man mit Lebensmitteln grundsätzlich halt extrem wenig Geld verdienen kann, also auch insbesondere mit der Zubereitung von Lebensmitteln.
Ja. Das ist ja auch, selbst wenn du ein Restaurant hast, verdienst du dein Geld halt nicht mit dem Essen, sondern mit den Getränken.
Ja. Und ich glaube, und ich verstehe es halt einfach nicht, wieso es da im Grunde genommen keinen Wissenstransfer gibt, weil das ist echt abenteuerlich, was du da bekommst. Und ich mir so gedacht habe, ja, meine Güte, wie wird das erst im Gefängnis sein oder so?
Solltest du das nicht wissen? Sitzt du nicht im Innenausschuss?
Ja, aber Gefängnisse ist Justiz.
Ah, stimmt, ja.
Das sind zwei getrennte Bereiche. Stimmt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Da mag das sein, dass Innen- und Justiz zwei Bereiche sind, die zusammenliegen. In Berlin ist es getrennt.
Hast du im Krankenhaus denn überhaupt Politik gemacht ja offensichtlich nicht, weil du im Krankenhaus gegangen bist.
Ja, ich habe natürlich über meine Kandidatur nachgedacht. Das war natürlich insofern ärgerlich, als ich mich in dieser Woche noch in einigen Crews in Berlin vorstellen wollte. Also ich hatte eigentlich jeden Abend Termine.
Kandidatur zum Fraktionsvorsitz war das, ne?
Nee, nicht Fraktion. Parteivorsitz. Ich möchte ja die Berliner Piratenpartei reformieren und kandidiere da für das Amt des Vorsitzenden. Mhm. Jetzt am kommenden Wochenende, also morgen und übermorgen, ist die Landesmitgliederversammlung. Und ich wollte mich eigentlich noch vorstellen und da hat mir dann mein Blinddarm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wird man sehen, wie sich das auf den Erfolg meiner Kandidatur auswirkt.
Was passiert denn eigentlich, wenn du als Parlamentarier im Krankenhaus liegst? Wirst du dann auch mit, weiß nicht, den Drucksachen des Parlaments weiterhin beliefert? Also
ja, klar, also ich meine, ja,
oder musst du das anfordern? Nein, oder gibt's da irgendwie auch
das ist ja, ich meine, man muss dazu auch noch sagen, dass ich zwar jetzt eine Woche ausgenockt war, aber im Grunde genommen extrem gut darin war, mir auszusuchen, wann ich ausgenockt bin, weil ich halt in der Nicht-Plenarwoche jetzt ausgefallen bin. Das heißt, diese Woche hatten wir keine Plenarsitzung. Und ich hatte am Montag, hätte ich den Gesundheitsausschuss gehabt und den Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement. Da konnte ich dann halt nicht dran teilnehmen. Aber da gibst du dann danach deine Liegebescheinigung bei der Verwaltung des AGHs irgendwie ab. Und dann gibt's noch nicht mal einen Abzug von der Entschädigung und so.
Ach, wenn du nicht zu den Ausschusssitzungen gehst, ziehen sie dir Geld ab?
Ja, es ist ein total bescheuertes System. Weil eigentlich bräuchtest du ja ein Incentive-System, dass du sagst, okay, ein Abgeordneter, der jetzt mehr Ausschüsse wahrnimmt, kriegt dafür dann auch, weiß ich nicht, mehr Geld oder so, aber es ist genau andersrum. Du hast keine Pflicht, an einem Ausschuss teilzunehmen, sondern das entscheiden die Fraktionen, wen sie da so entsenden. Aber in dem Moment, wo du fehlst, kriegst du halt 25 oder 50 Euro Abzug von deiner...
Ja, andersrum wäre schlauer, dass man sagt, okay, der Abgeordnete kriegt einen Basisgehalt.
Genau, und dass man dann sagt,
Provision,
Ausschuss kriegst du Provision oder so. Aber gut, haben wir bei der Parlamentsreform jetzt auch verpeilt. Aber kann man dann noch Politik denken? Ja, ich habe so ab und zu natürlich Nachrichten gelesen. Ich lag gestern zumindest innerlich, weil es im Moment aufgrund der Bauchgeschichte natürlich schwierig ist mit dem Lachen. aber innerlich lag ich auf dem Boden, als ich gelesen habe, dass Tim Renner jetzt Kulturstaatssekretär ist.
Ja, ich habe auch sehr gelacht.
Und ich mir gedacht habe, so, okay, der macht das genau 2 Monate und dann hört er wieder auf.
Das glaube ich nicht. Ich habe ja vor 7 Jahren schon mal irgendwohin formuliert, ich weiß leider nicht mehr wohin, dass ich unterstelle, dass Tim Renner auf Teufel komm raus versucht, an die Futtertröge, also an die Steuerfuttertröge zu kommen. Also dass der, diesen Eindruck, den habe ich sehr sehr stark gewonnen, als ich ihn auf mehreren Podien und sonst wie habe sitzen und Sachen erzählen sehen. Und ich glaube, dass Tim Renner da jetzt bleiben wird. Ich glaube, der ist jetzt genau da angekommen, wo er seit vielen Jahren hin will, nämlich leistungsloses Einkommen zu beziehen. Ja. Und ich glaube, das kann man als Kulturstaatssekretär ganz gut da.
Also da würde ich dir jetzt nicht energisch widersprechen,
wir können eine Wette abschließen. Wollen wir eine Wette abschließen?
Ich finde Wetten immer blöd, weil man dann immer um Dinge wettet. Mein persönlicher Tipp wäre, der macht das 2 Monate lang.
Ich gehe davon aus. Mein Tipp ist, der setzt sich da fest.
Ja, ich weiß es nicht. Wir werden das irgendwie sehen. Ich meine, er ist ja auch schon so seit November Mitglied in der SPD und das ist ja dann auch
mal da haben die das schon ausgeklüngelt.
Eine steile Parteikarriere.
In der Tat.
Kann man dann noch Politik machen? Also ich habe keine Politik gemacht. Das Einzige, was ich verfolgt habe, war, dass es bei dieser NPD-Demo am Mittwoch vor der BVV Bezirksverordnetenversammlung Neukölln, da gab es dann ja auch einen Polizeieinsatz und dabei soll die Polizei doch sehr rabiat gegen Demonstrantinnen und gegen Demonstranten vorgegangen sein. Das werden wir am Montag im Innenausschuss thematisieren. So, das habe ich so mitverfolgt.
Was war das für eine NPD-Demo? Warum haben die da demonstriert?
Ja, das war die Abgeordnete der BVV, die Piratenabgeordnete der BVV Neukölln, Anne Helm, hatte ja diese Thank You Bomber Harris Geschichte in Dresden gemacht.
Den Dresdner Ausfall.
Das Dresdner Gambit. Und auf jeden Fall hat sie dafür dann natürlich von allen Seiten irgendwie einstecken müssen, auch von den Nazis. Und die haben dann nochmal gedacht, das wäre eine geile Idee, vor einer Bezirksverordnetenversammlung zu tagen. Nicht zu tagen, also zu demonstrieren, während die tagt. Irgendwie unter dem Motto gegen das Vergessen oder so. Dann standen da irgendwie 5 oder 6 traurige Hanseln von der NPD und 500 Gegendemonstrantinnen.
Sehr schön.
Aber ich finde, das ist ganz schön, weil da sieht man halt, wie es Geisteskind die NPD ist, ja, weil die demonstrieren dann während ein demokratisch gewähltes Organ tagt, demonstrieren die davor gegen einzelne demokratisch gewählte Mitglieder dieses Organs. Das finde ich erstmal ganz interessant.
Naja, ist das nicht deren gutes Recht, das zu tun? Also ich kann doch demonstrieren, wogegen ich will.
Ja, du kannst du kannst es natürlich auf die Spitze treiben und sagen, ja gut, aber wenn du gegen Klaus Wowereit demonstrierst, dann bla, aber es ist meiner Meinung nach nochmal ein Unterschied, ein qualitativer Unterschied, ob du gegen eine Feierabend Freizeitparlamentarierin, die irgendwie 700 Euro im Monat oder so bekommt, dafür, dass sie da irgendwie abends einmal die Woche oder zweimal alle 2 Wochen in der BVV ist, oder ob du irgendwie gegen den Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin demonstrierst. Das ist ein qualitativer Unterschied. Absolut. Und da muss ich halt.
Die BVV übt halt nicht wirklich Macht aus. Das heißt,
ist ja auch kein richtiges Parlament. Ne? Die geben ja nur Empfehlungen ab, was das Bezirksamt denn tun soll. Ja? Von daher ist es auch eine recht problematische Konstruktion, aber das Signal der NPD ist ja ganz klar, so wir greifen hier so einzelne Leute raus und
ja, wir greifen vor allen Dingen nach jedem Strohhalm, um diesen Lala-Nationalismus irgendwie auf die Straße tragen zu können.
Nee, und das war das. Und wie gesagt, da gab es dann halt eine Demo und eine Gegendemo und die Polizei ist, wie gesagt, wohl sehr rabiat in Teilen gegen die Gegendemonstrantinnen vorgegangen. Und da gibt es auch schon Berichte und Fotos und so. Ich werde das mal alles übers Wochenende dann sichten. Und dann schaue ich mir mal, und dann werden wir mal schauen, inwieweit wir das dann am Montag im Innenausschuss oder auch in späteren Innenausschüssen nochmal thematisieren werden. Ist insofern ganz interessant, als die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus ja auch eine Klausur hatte, wo sie dann ein Papier zur Innenpolitik verabschiedet hat, wo sie auch eine unabhängige Beschwerdestelle für die Polizei fordern. Das ist ja auch eine Forderung im Programm der Piratenpartei gewesen. Und im Grunde genommen geht es halt darum, eine unabhängige Stelle zu schaffen, an die sich dann Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie eben auf Demonstrationen sowas wie Polizeigewalt erlebt haben.
So. Wobei die unabhängige Stelle dann ja wahrscheinlich auch wieder Teil der Exekutive wäre. Und
ja, wobei, also du kannst die ja schon, das ist ja so die Frage, mit was für Rechten du die ausstattest. Wenn du dir zum Beispiel einfach anguckst, hier der Datenschutzbeauftragte in Berlin, der ist ja auch vom Parlament gewählt, ja, aber dann in seinen Rechten und was er da so macht, ist er ja komplett unabhängig. Ja. Deswegen funktioniert das ja. Du hast natürlich ein Problem, wenn du irgendwie so einen Datenschutz-Ayatollah wie den Thilo Weichert da in Schleswig-Holstein dann so am Drücker hast. Ne? Mhm. Da ist halt auch eher kontraproduktiv. Aber ich persönlich finde, dass der Dix das in Berlin ganz, ganz gut macht. Ne?
Warum ist kontraproduktiv, was Weichert macht?
Ach, weil es halt einfach, also weil es meiner Meinung nach am Ziel vorbeigeht. Also die Aufgabe, also meiner Meinung nach ist ja die Aufgabe einer modernen Datenschutzbehörde auszuloten, inwieweit man so diesen Datenschutz, wie man ihn sich in Deutschland mal irgendwann in den 70er oder 80er Jahren ausgedacht hat, wie man den in einer immer mehr digitalisierten Welt umsetzen kann. So. Und de facto wissen wir ja, dass es nicht mehr geht.
Ja.
So. Deswegen sollte man sich so auf sein Kerngeschäft beschränken, nämlich zu schauen, wo in unserem Einflussbereich können wir denn wenigstens noch schauen, inwieweit da datenschutzmäßig so.
Ja, und an Facebook können wir sowieso nicht ran.
Naja, also an Facebook, der Witz ist, an Facebook kann man ran. An Facebook kann man ran. Du kannst an diese ganzen Firmenkonglomerate, wo es immer heißt, da kann man nicht dran, da kannst du dran. Das ist ja bei Facebook sogar mal passiert. Also ich weiß nicht mehr, wie dann genau die rechtliche Konstruktion ist, aber du schickst denen dann quasi als Behörde so eine Art Unterlassungserklärung und sagst, okay, wenn ihr das nicht ändert, dann gibt's halt Geld, müsst ihr Strafe bezahlen. So. Und ich sag mal, wenn der Druck der Politik da größer wäre, wäre da meiner Meinung nach auch irgendwie mehr möglich. Also das Problem ist halt, dass sich da, glaube ich, auch dann Politik zu wenig mit beschäftigt und denkt, sie kann da nicht so viel machen, aber man kann da eigentlich relativ viel machen. Worauf ich nur hinaus will, ist, was ich zum Beispiel dann in Berlin ganz gut fand, war, dass unser Datenschutzbeauftragter zum Beispiel mal dann die Funkzellenabfragen stichprobenartig untersucht hat, ja, und halt eben geschaut hat, okay, wie sieht's denn da mit dem Datenschutz aus, und da zum relativ verheerenden Ergebnis kam, ja, wo ich denke, okay, da hat er nochmal andere Möglichkeiten, die Exekutive zu kontrollieren, als es möglicherweise, als es im Moment das Parlament kann. Und das finde ich dann halt ganz geil. Und wenn du jetzt wiederum eine unabhängige Beschwerdestelle für die Polizei hast, dann muss die, wie gesagt, rechtlich, oder nicht wie gesagt, sondern wie es im Titel drin ist, muss die halt rechtlich unabhängig sein.
Ja.
So, wie man das dann genau realisiert, da zerbrechen sich, glaube ich, so NGOs wie Humanistische Union und Mehr Demokratie und wie sie alle heißen, schon irgendwie seit 30 Jahren den Kopf. Das heißt, man kann da, glaube ich, auch auf schon bewährte Konzepte zurückgreifen. Mhm. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es irgendein Land auf der Welt gibt, das sowas hat. So, man müsste halt bei einer Beschwerdestelle für die Polizei, müsste man halt einfach auch schauen, dass das halt kein zahnloser Tiger ist, ne? Also dass die dann materiell und personell nicht ordentlich ausgestattet sind oder keine Befugnisse haben. Aber das kann man ja alles irgendwie machen. So. Und der Effekt, den man sich ja von so einer unabhängigen Beschwerdestelle erhofft, ist, dass es natürlich auch innerhalb der Polizei einen, sag ich mal, konstruktiveren Dialog gibt, dass man halt eben sagt, okay, uns ist irgendwie bewusst, wenn wir über die Stränge schlagen, dann kann das auch Konsequenzen haben. So. Und ich, wenn ich mit Polizistinnen und Polizisten darüber rede, merke ich halt immer, dass das total schwierig ist, so, weil du hast halt eine Normalverteilung. Mhm. So, und ich bin jetzt noch keinem Polizisten in Berlin begegnet, wo ich gesagt habe, okay, der sollte mal gefälligst bitte sofort aus dieser Truppe irgendwie
raus. Nehmt ihn die Waffen
weg. Wobei ich auch natürlich nicht weiß, wie die alle in einer Extremsituation reagieren und ihnen da nicht für die Leute da jetzt meine Hand ins Feuer legen will. Aber du hast halt eine Normalverteilung. Das heißt, 95% oder wahrscheinlich 98,9% der Polizistinnen und Polizisten in Berlin werden von sowas wie einer unabhängigen Beschwerdestelle nie betroffen. Ja. Aber sie sind natürlich auch betroffen, weil es sie ja mal betreffen könnte.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ihr guter Ruf. Also, dass ich der Polizei in Berlin nicht mehr vertraue. Mhm. Also, es gibt ein paar Einzelfälle, die mein Vertrauen in die Berliner Polizei so weit erschüttert haben, dass ich keinem Polizisten mehr vertraue. Ja. Das heißt, auch denen, die ihren Job ordentlich machen und anständig machen, vertraue ich nicht mehr.
Ja.
Und das müsste dann ja auch im Interesse dieser 98% oder
so. Ja, das sage ich denen auch immer, auch wenn man dann so über Polizeikennzeichnung und so diskutiert, sage ich so, ey, also erstens gibt ganz viele Berufs, die sagen ja dann immer so, ja, gibt ganz, dann bin ich ja erkennbar und dann werde ich gefährdet und so, wo ich dann immer sage, es gibt ganz viele Berufsgruppen, die halt eben nicht den Luxus haben, anonym unterwegs sein zu können, weiß ich nicht, Richter, Staatsanwälte, die Frau beim Kamps, der Ticketverkäufer im Regionalexpress und so, die tragen ja alle Namensschilder. Mhm. So. Und jetzt weiß man ja, dass wenn jetzt organisierte Schwerstkriminalität herausfinden möchte, wie jetzt der oder die Beamtin da bei einer konkreten Aktion oder Razzia hat, dann haben die ja auch ihre Reptilienfonds und ihre Möglichkeiten, solche Informationen zu bekommen. So, aber gut, man ist dann misstrauisch und ja, gut. Ja, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Also ich habe in der letzten Woche nicht viel Politik gemacht, um das mal so zusammenzufassen. Das war ja, glaube ich, die ursprüngliche
Frage. Womit rechnest du, wenn du dann nächste Woche in der Ausschusssitzung sagst, hier lass mal wieder über Polizeigewalt reden? Was wird dann passieren? Wird
Henkel das ist ja nur ein aktuelles Vorkommnis. Also es ist halt so, Ausschusssitzung ist ja so strukturiert, es gibt immer diese besonderen Vorkommnisse.
Also die Sitzungen sind regelmäßig, ne?
Ja, alle 2 Wochen.
Mhm. Und gehen wie lang?
Der Innenausschuss tagt 3 Stunden und dann gerne auch mal ein bisschen länger, wenn es dann wieder um NSU und Nazis geht. Mhm. Also das hatten wir jetzt letzte Woche. Also der Punkt ist, der nächste Innenausschuss wird geheim tagen. Ja, weil wir wieder über diesen V-Mann Nick Greger, also die ehemalige V-Person beim Berliner LKA Nick Greger sprechen. Mhm. Ich merke schon, ich müsste das vielleicht mal ein bisschen ausführen. Weil,
ja, ich denke auch gerade.
Also es begab sich zu der Zeit, dass irgendwie vor ein paar Wochen das hochgekocht ist, dass dieser Nick Greger-Typ irgend so einem Nazi, nee, das war schon im Dezember. Im Dezember hat dieser Nick Greger-Typ irgend so einem Nazi-YouTube-Kanal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er wäre von V-Personen des LKA, nicht von V-Personen, sondern von V-Personen-Führern des Landeskriminalamts Berlin besucht worden, die ihm gesagt hätten, er solle doch mal bitte vor keinem Untersuchungsausschuss aussagen und dass er aufpassen sollte, dass die, weiß ich nicht, genau, seine Akten seien jetzt einem größeren Personenkreis zugänglich und da seien ja auch die Linken und die Grünen dabei und man hätte das alles so gut geschwärzt, wie es ginge, aber es könnte ja sein, wenn ihm da irgendwas auffallen würde in seinem Umfeld und so, dann, ne, so, also es war so ein Sicherheitsgespräch, so eine Gefährderansprache heißt das.
Aber Gefährderansprache macht man das eigentlich nur mit Gefährdern. Ich dachte, diese V-Person.
Nee, ich glaube nicht Gefährderansprache, Sicherheitsgespräch, okay. Bla. Also auf jeden, also es ist total bescheuert, weil was eigentlich passiert ist, ist, dass durch diese ganzen NSU-Fuck-Ups in Berlin, ja, der Henkel ja gesagt hat, so, er macht jetzt nochmal eine Auswertegruppe im Innensenat. Ja, da haben die dann die ganzen V-Personenakten vom LKA und so genommen und da nochmal durchgearbeitet. Mhm. Ja, dann haben die halt geschwärzt und den Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser zur Verfügung stellen ist es halt Standardprozedur von vom LKA, dass sie sagen, okay, diese Akten sind jetzt einem größeren Personenkreis zugänglich,
ja,
und dadurch entsteht eine abstrakte potenzielle Gefährdungssituation für diese Menschen,
ja,
weil wir können halt nicht für alle Personen, die jetzt auf diese Akten Zugriff haben, die Hand ins Feuer legen und möglicherweise lässt sich, obwohl es geschwärzt ist, über diese Akten lassen sich gewisse Personen rekonstruieren und bla. Und als der uns letzten gefühlt Sommer, der Henkel beziehungsweise sein Staatssekretär Krömer uns erklärt haben, wie das jetzt alles ausgewertet wird und wie das alles läuft, ja, haben sie halt eben ein Detail vergessen, nämlich zu sagen, ja, im Rahmen dieser Auswertung werden wir auch solche Sicherheitsgespräche beziehungsweise also Sensibilisierungsgespräche
den V-Leuten sagen.
Den ehemaligen, ja, V-Personen und ehemaligen V-Personen, so. Haben sie halt vergessen, uns mitzuteilen, dass sie das machen. So, wenn wir das gewusst hätten, dann hätte man auch diesen, Besuch, der im Oktober 2013 stattgefunden hat, der dann vom Greger in diesem YouTube-Video erwähnt worden ist, dann hätte man den auch, glaube ich, besser verstanden. Ja? Mhm. Da man den aber nicht verstanden hat, kochte das dann hoch, dann wird das halt irgendwie skandalisiert, dann stellen Grüne und Linke dann immer so Fragenkataloge, ja, das ist das schärfste Schwert der Opposition, Fragenkataloge in einem Nicht-Untersuchungsausschuss, das ist halt voll für den Arsch, weil du halt von vornherein weißt, bringt eh nichts.
Kann ja antworten, was er will, weil steht eh nicht unter Eid.
Ja, genau. Und so, und wir das halt schon oft genug im Ausschuss hatten, dass dann auch diese Beantwortung zur Farce wurde, weil die dann die Fragen vorgelesen haben und dann immer gesagt haben, ja, das können wir Ihnen nur im Geheimschutzraum beantworten und irgendwie so ein Scheiß. Ja. Mhm. Und du kannst dir natürlich ausrechnen, wenn du einen Ausschuss hast, der 180 Minuten tagt und die stellen 120 Fragen und die Beantwortung jeder Frage dauert eine Minute, dann hast du schon mal zwei Stunden so. Und also und das ist halt das Problem bei diesem NSU-Komplex beziehungsweise diesem ganzen Rechtsphänomen, Deliktbereich rechts in Berlin, dass du jedes Mal, wenn wir es im Innenausschuss thematisieren, halt so unglaublich viel Zeit drauf geht, weil es so unergiebig ist. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben bei uns in der Fraktion zumindest jetzt den Beschluss, dass wenn es jetzt einen Untersuchungsausschuss Phänomenbereich rechts in Berlin irgendwie gäbe, / NSU, dann würden wir uns als Fraktion da nicht gegenstellen, weil das habe ich auch nochmal dann in der Sitzung gesagt und das Witzige ist, dass dann sogar, also als ich meinte, so, ja, lass uns doch bitte jetzt mal einen Untersuchungsausschuss machen, dann vor allen Dingen auch die Leute vom LKA und von der Verwaltung irgendwie mit dem Kopf genickt haben, weil die mittlerweile im Strahl kotzen jedes Mal, wenn sowas passiert, wenn sowas hochpoppt, müssen die Überstunden schieben. Und dieser Nick Greger-Typ ist halt auch
Wer müsste diesen Untersuchungsausschuss beantragen? Nee, was macht man?
Nee, das ist ein Minderheitenrecht der Opposition, also
Ja, aber das geht ja reihum irgendwie, ne? Oder wie war
nein,
das?
Nein.
Nee, der Vorsitz geht reihum.
Der Vorsitz geht reihum. Wer dann den Vorsitz hätte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, jetzt wäre wieder die entweder Linke oder SPD oder CDU.
Das heißt aber, die Opposition müsste geschlossen diesen Untersuchungsausschuss wollen.
Ja, die Opposition müsste den beantragen und dann kann man den quasi noch einen Monat oder zwei Monate verzögern und dann ist er aber...
Warum beantragt ihr den nicht?
Ja, weil sich die Opposition noch nicht einig ist mit so einem NSU-Untersuchungsausschuss. Weil in der letzten Legislatur, also in der letzten Legislaturperiode des Bundestags gab es ja einen NSU-Untersuchungsausschuss. Da wollten dann einige Fraktionen quasi nicht parallel dazu einen in Berlin irgendwie machen. Ich sag halt, wir brauchen halt diesen Ausschuss, weil uns das ganze Rechtsextremismus und NSU-Thema, das dost uns halt den Innenausschuss.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht, dass ich es unwichtig finde, im Gegenteil, aber wir kommen halt zu nichts anderem mehr. Und Innenausschuss ist halt auch mehr, das ist Beamtenbesoldung und wie arbeitet die Polizei, wie arbeitet die Feuerwehr, ja, was ist mit der Parkraumbewirtschaftung, ja, und solche Sachen und wir kommen halt zu nichts mehr.
Mhm.
Und das ist sehr schade. Und ja, also dieser Nick Greger-Typ, wie gesagt, das ist halt auch so eine etwas schillernde Gestalt. Da fand ich das, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber da fand ich das dann nochmal eigentlich ganz schön so zu sehen, wie unterschiedlich da auch die Berichterstattung ist in Deutschland. Ne? Also du hast ja alle gefühlt jeden Monat jetzt auch hier mit gerade mit Syrien, beziehungsweise seit das da mit arabischem Frühling im arabischen Raum so hochkocht, hast du ja gefühlt jeden Monat mindestens einen Bericht mit hier Ronny D., der Konvertite aus Wuppertal, der jetzt in den Dschihad zieht und so.
Im Terrorcamp
ja,
in Afghanistan.
Genau, und dieser Nick Greger, der war halt so Nazi, war halt verurteilt wegen, ich glaube, Bombenbauen und so, war dann im Knast, wurde im Knast vom LKA rekrutiert, was halt auch total super ist, weil der Berliner Verfassungsschutz zum Beispiel macht sowas nicht. Weil die halt ganz klar sagen, ja, was sollen wir Leute im Knast rekrutieren? Die erzählen uns ja alles, genau, damit sie wieder rauskommen.
Positive Folter, ja.
Ja, ja, so. Und wurde halt im Knast rekrutiert und dann haben die aber relativ schnell irgendwie gemerkt, nee, der ist eher ungeeignet als V-Person, weil unzuverlässig, weil er halt so ein Laberbacke ist. Ne? So, und der ist dann irgendwann mal nach Südafrika gefahren, hat sich dann da paramilitärisch ausbilden lassen, war Mitglied eines Ritterordens und wollte dann irgendwie mit seinem Ritterorden nach Darfur, um dort gegen Islamisten zu kämpfen oder so. Und da berichtet dann das Weiß Magazine drüber. Ja, gibt's bei Weiß Online auch mit Video und allem. Ja, aber wo ich mir halt so denke, ja, also wenn das so ein Nazi macht, ja, dann macht das so Weiß, weil die sich halt für so die Schattenseiten,
die abseitigen
Dinge des Lebens halt interessieren, ne? Aber sobald da
so ein
Vollpfosten sagt, ich ziehe jetzt in den Dschihad, dann ist das sofort auf allen Kanälen und das finde ich halt ganz interessant. Da meinte ich halt auch so im Ausschuss, war dann ein bisschen zynisch und meinte so, naja, das Problem vom Greger war halt, der war halt kein Salafist, ne? So, dann hätte sofort irgendwie jeder darüber berichtet, dass der jetzt, weiß ich nicht, sich in Südamerika, nicht Südamerika, Südafrika irgendwie paramilitärisch ausbilden lässt und so. Gut, und dieser Typ, der also ein sehr interessantes Verhältnis zur Wahrheit und zur Realität, glaube ich, im Allgemeinen, im Speziellen hat, der wurde dann halt an einem Feiertag in Thüringen um 9.30 Uhr vom LKA Berlin von den beiden V-Personenführern aufgesucht. Da gibt es einen wunderschönen Treffbericht, der mittlerweile auch öffentlich ist oder beziehungsweise halt nicht mehr geheim.
Mhm.
Und also da weiß ich dann auch, was da passiert, weil die müssen so hart aneinander vorbeigeredet haben. Ja, also diese beiden V-Personenführer beschreiben da in einem Deutsch, wie ich es noch nie gelesen habe, in diesem Bericht, wie sie da nach Thüringen fahren und also auch so super Spezialexperten, weil die an einem Feiertag, an einem thüringischen Feiertag im Oktober 2013 fahren die dahin in irgend so ein Dorf, ja. Um 9.30 Uhr stehen die dann da auf der Matte, werden schon auf der Straße von irgendwelchen Omas, die aus Häusern rausgucken, angesprochen, ob man ihnen denn helfen kann, ja. Sind dann an der Meldeadresse von diesem Nazi, da macht dann so eine Frau auf, die sofort fragt, ob die denn jetzt von den Nazis oder von der Polizei wären, ja, also ich, so super Tarnung, scheint alles super zu funktionieren, ja, und dann werden da also zauberhafte Dialoge geführt, das müsste man eigentlich mal zur Aufführung bringen, ja, irgendwie wir baten die weibliche Person, die handschriftlich gemachten Notizen in den Facebook-Account der ehemaligen V-Person zu übertragen, ja. Also im Jahr 2013, ja, wir baten sie, etwas in den Facebook-Account der ehemaligen V-Person zu über, also so, boah,
ja. Was meinten die damit? Schreib das mal da rein. Ja,
nee, die meinten halt, weil die waren da halt und haben gesagt, hier, yo, wo ist denn der Nick, ne, so. Ja. Und die so, ja, keine Ahnung, hab das mal über Facebook probiert. Und so, oh, Facebook, was ist denn das?
Ach so.
So, ja. Und die, was die der halt, glaube ich, vermitteln wollten, ist, schreib der doch mal eine Nachricht. Aber wenn du dich halt selber nicht mit Facebook auskennst, dann kommt dann sowas raus wie, wären sie so gut und könnten dies in den Facebook-Account vom Nick übertragen. Also, I don't know. Also, das ist halt so sehr, sehr gruselig so. Und das ist dann
ist
halt.
Ist sowas symptomatisch eigentlich für unseren Verfassungsschutz? Also arbeiten
das ist nicht Verfassungsschutz, also, das ist LKA.
LKA,
achso. Das ist ja der Witz. Nicht nur der Verfassungsschutz in Berlin hat V-Personen, sondern auch das Landeskriminalamt. Das ist ja immer das Geile. Die Leute sagen ja immer, ah, der Verfassungsschutz, der ist so gefährlich, ja, und so schlimm. Das Schlimme ist ja, in Berlin, nach den ganzen Verfassungsschutzskandalen, wurde ja beim Berliner Verfassungsschutz aufgeräumt. Das heißt, der ist moderner als jetzt beim Landeskriminalamt. Ja. So, beim Landeskriminalamt, da hast du diese V-Leute wie diesen anderen Heini, der dann da diesen türkischen Kulturverein-Besitzer in Charlottenburg dann dazu animiert hat, irgendwie 100 Kilo Koks in Kolumbien zu kaufen oder so. Kennst du die Geschichte
nicht? Nee.
Da war doch überall in der Zeitung, dass Charlottenburg, ja, ne? Irgend so ein türkischer Kulturverein, so, und dann hat das LKA irgend so einen V-Mann da hingeschickt und gesagt so, guck mal, ob die da mit Drogen dealen. Ja. So. Dann kam der, jetzt kommt hier eine Katze von links, jetzt war ich ein bisschen überrascht. Und dann kommt der da halt an und kommt zurück und sagt halt so der Polizei, nee, der verkauft da keine Drogen. Und dann sagen die so, ah, oh, nee, das kann doch nicht sein. Ne? Und dann so, und dann kriegen diese V-Männer, die kriegen ja Erfolgsprämie und so. Mhm. Ja. Und dann haben die halt gesagt so, hey, das ist doch super, dann bearbeite den doch, der will bestimmt Drogen kaufen. Hat der gesagt, ja, okay, gut. So, und dann hat der den halt so lange quasi bequatscht, bis der gesagt hat, ja gut, also so mit Koks Geld verdienen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, und dann hat also dieser türkische Kulturvereinbesitzer dann da diesen gesagt, okay, er macht das. Ja. Und dann sind die nach Bremen oder nach Hamburg gefahren und wollten da das Zeug entgegennehmen und dann war das aber so wie dann im Fernsehen so mit Zugriff und so. Ja. Und der wurde dann nur in Anführungsstrichen zu, ich glaube, 4 Jahren verurteilt, also dieser türkische Kulturvereinbesitzer, weil das Gericht halt noch 5-mal in seinem Urteil gesagt hat und das hat dann auch nochmal irgendwie das BGH bestätigt oder irgendein anderes Gericht, die halt gesagt haben, das ging überhaupt nicht. Also ohne diesen V-Mann hätte der das nie gemacht. Ja, ja, das war Anstiftung zum Drogenkauf.
Ist der V-Mann denn dann wenigstens auch in den Knast gegangen?
Nee, ich glaube, der ist noch immer aktiv. Die sind noch alle gut dabei. Nee, aber das ist halt das Problem. Die Leute sehen immer den Verfassungsschutz. Ja. Wo ich sage, okay, da gibt's kaum parlamentarische Kontrolle, aber wenn ich jetzt, ich bin ja auch Mitglied, stellvertretendes Mitglied im Verfassungsschutzausschuss, und muss sagen, also wenn ich es jetzt vergleiche mit der Berliner Polizei, dann habe ich da gesetzlich mehr parlamentarische Kontrolle geregelt als gegenüber der Polizei. Ja.
Machen alle Polizeien das oder ist das eine Spezialität der Berliner?
Nö, ich glaube, das haben alle Polizeien. Also alle Polizeien, die, also alles, was der Verfassungsschutz kann, kann die Berliner Polizei auch. Also abhören und observieren und V-Personen und Schlag mich tot. Das ist halt LKA, Staatsschutz, ja, und die ermitteln dann auch gegen rechts, gegen links und wie sie alle heißen. Nur, also mit denselben Methoden auch, ja. Nur, dass es da halt, wie gesagt, eben nicht diese ganze parlamentarische Kontrolle gibt, wie es die beim Verfassungsschutz gibt. Ja? So. Und das ist schwierig. So, und also dieser Greger war, wie gesagt, auch V-Person beim Berliner Landeskriminalamt. Und dann war jetzt deine Frage, ist das symptomatisch, dass...
Ist das, also ist dieser Fuck-up, also an einem Feiertag in ein Dorf zu fahren, wo ja, man erkannt wird, ist das symptomatisch für unsere Sicherheitsbehörden?
Also ich habe den NSU-Abschlussbericht nicht gelesen, Pavel hat es aber getan, also Pavel Meyer, und der meinte halt, was da halt irgendwie klar wird, ist, diese ganzen Behörden kommunizieren nicht miteinander. Mhm. Ja, also weiß ich nicht, das ist halt wie man das aus diesen schlechten US-Krimis kennt. Ja. Ne?
Agent Johnson und Special Agent Johnson übernehmen den Fall.
Genau. Wenn dann so der Dorfpolizist da steht und dann kommt dann das FBI mit seinen Raumschiffen und sagt so, FBI, wir übernehmen ab hier. So, ja. Ne?
Und dann geht's ja auch immer schief. Also John McClane muss dann hinterher die Situation...
Und dann in dem Film ist es dann immer der einfache Dorfpolizist, der dann mit der Kalaschnikow und einem Kaugummi die Welt rettet. Aber in der Realität ist es so, die Landesämter für Verfassungsschutz reden nicht miteinander, die finden alle das Bundesamt für Verfassungsschutz scheiße, die reden nicht mit dem BND, die reden nicht mit dem LKA, redet nicht mit dem BKA, die LKA reden nicht unter, also niemand redet mit niemandem, keine parlamentarische Kontrolle, alle fuscheln so vor sich hin. Ja, und meiner Meinung nach ein ganz großer Faktor ist halt auch dann einfach Bildung, ja, also wo ich dann einfach sage, so ein bisschen mehr politische Bildung, ein bisschen mehr Verständnis für die Situation, also das gab es ja jetzt in dieser NSU-Geschichte dann irgendwie auch, dieses Nazi-Mordkommando, die haben ja so eine, wie heißt diese Waffe, Cesca oder irgendwie so, also irgend so eine Schweizer Pistole, wo es nur einen Munitionshersteller gibt, verwendet, und dann wurden die auch von irgendeinem LKA oder irgendeiner Staatsanwaltschaft angerufen, also bevor die enttarnt wurden, ne? Und damals war noch so die Hypothese, ja, das sind Hinrichtungen im türkisch,
ja, Dönermorde halt.
Die Dönermorde, also ja. in der türkischen organisierten Kriminalität Milieu, ja. Bla, so. Und dann rufen die da bei diesem Munitionshersteller an und sagen nicht, wir hätten gerne mal ihre Listen, wer bei ihnen eingekauft hat, seit 1803. Sondern
nur die Türken, die bei ihnen eingekauft
haben, seit 1803. So, Wahnsinn. So, und das ist halt dann,
aber was ist das? Ist das der Umstand, dass diese Menschen verbeamtet sind und im Grunde sich nicht mehr kümmern müssen?
Ja, ich weiß nicht.
Um glaube, irgendwie so eine Anschlussfähigkeit an die
Ich kann da schwer in die reingucken. Ich glaube, das ist halt einfach Filterblase. So. Ja. Und dann weiß ich nicht. Dann sitzen da ganz viele extrem wichtige Kerle so auf einem Haufen. Und dann gibt natürlich auch keiner zu, dass er mal vielleicht gerade so keine Peilung hat oder so. Mhm. Ja. Und Das kann ja auch sein, dass ich muss jetzt mal hier mir mal ein Wässerchen noch holen.
Mach mal.
Das
Kabel ist lang genug.
Das Kabel ist lang genug, aber da ist so ein Knoten drin.
Achso.
Das kann ja sein, dass die sich da auf ihr Bauchgefühl verlassen und das in 95% der Fällen dann auch irgendwie hinhaut. Ja. Aber so. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit Ignoranz zu tun, es hat was mit Filterblase zu tun. Und wenn du dann da halt irgendwie ermittelst und dann denkst du, ja, es ist jetzt plausibel, dass da, dass das halt so kriminelle Türken sind.
Dann sind das jetzt halt kriminelle Türken.
Dann sind das halt kriminelle Türken. Ich verstehe es ja selber nicht. Mhm. Ich meine, es ist halt immer interessant, ex post fällt es dann natürlich immer leicht zu sagen, hätte Fahrradkette, aber ich glaube, es ist halt einfach systematisches Behördenversagen und es ist natürlich auch so mangelnde parlamentarische Kontrolle. Also ich meine, Sascha Lobo hat es ja schön formuliert mit diesem Wort Sicherheitsesoterik.
Ja.
Ne? was ich jetzt sehr gerne verwende und ich finde es auch großartig, dass es dann immer jetzt auch so zitiert wird, aber das Problem mit dieser Sicherheitsesoterik ist ja, diese ganzen Verfolgungsbehörden bleiben uns ja dann auch immer den Beweis schuldig, dass die Methoden, die sie da anwenden, irgendwie effektiv sind. Ja, ja. So. Und es gibt da für mich keine Kontrolle, keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Also weder bei Funkzellenabfrage, weder bei stille SMS und sonst irgendwas.
Egal was. Also es gibt halt überhaupt
nicht. So, ja. Weil, und das wusste ich halt auch bis vor kurzem, war mir das nicht klar. Es gibt natürlich eine polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Ja. Und ein aufgeklärter Fall ist für die in der Kriminalitätsstatistik ist immer, wenn ein Verdächtiger der Staatsanwaltschaft quasi geliefert werden konnte.
Ja.
So.
Das also heißt, nicht, wenn der verurteilt wurde, sondern.
Ja, 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 ja. Ja. Und das
heißt,
halt
die haben gar nicht so hohe Aufklärungsquoten, wie da steht.
Nö.
Verbrechen lohnt sich doch. Das ist ja der Verdacht, den ich seit ich in Berlin lebe.
Ja,
habe, dass
Verbrechen, da bin ich dann ja ganz pingelig, weil Verbrechen ist ja nochmal was anderes als Kriminalität. Aber grundsätzlich, ich glaube, so Sachen wie Einbruch oder Diebstahl oder so Geschichten, die lohnen sich im Zweifelsfall schon, weil du da halt eine relativ geringe Aufklärungsquote hast und dann ist natürlich die Frage, wie ist da die Verurteilungsquote und Rate.
Und wenn es in die organisierte Kriminalität geht, hat die Polizei ja längst aufgegeben, irgendwas zu unternehmen.
Gut, das kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber ich finde es.
Also fühlt es sich halt an.
Ja, ja, aber ich finde es natürlich auch interessant, dass, weiß ich nicht, Hells Angels und so, die werden thematisiert, aber wir haben, seit ich jetzt im Innenausschuss bin, haben wir noch nie über, weiß ich nicht, die russische Mafia, die albanische Mafia, die Abu Chakas oder sonst irgendwas gesprochen. So, also.
Weil es kein Problem ist? Vielleicht ist es ja kann ja sein, dass es gar kein Problem ist und wir bilden uns das nur ein und
also ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass es halt Bereiche gibt der organisierten Schwerstkriminalität, die sich so gut, sag ich mal, in die Stadt integriert haben, wo dann auch nicht mehr klar ist, was ist hier illegal und was ist legal? Also dann machen die natürlich illegale Sachen wie Menschenhandel und Drogendealerei und sonst irgendwas und dann waschen sie mit irgendwelchen Restaurants das Geld und so. Also da sind ja dann auch die Übergänge irgendwie fließend.
Ja.
Und natürlich ist das ein Problem, aber es ist halt ein so großes Problem und die sitzen, glaube ich, so fest im Sattel, dass da natürlich, also der so Henkel stellt sich ja nicht hin und sagt so, ich erkläre jetzt den Abu Chakas irgendwie den Krieg, so, sondern den Hells Angels kann man mal irgendwie den Krieg erklären, weil man dann so das Gefühl hat, okay,
die sind halt auch überschaubar, ne, die tragen Kutten.
Genau, das ist ein überschaubares, identifizierbares Problem, wobei ich dann ja auch schon die Verschwörungstheorien gehört habe, also wenn du jetzt so total paranoid bist und sagst, die Hells Angels sind ein Teil der Türsteher-Mafia in Berlin. Ja.
Mhm.
Wer profitiert eigentlich davon,
dass die Hells Angels,
aus dem Geschäft raus sind? Ja. Und wer quasi von der organisierten Kriminalität hat wie auf die Polizei eingewirkt?
Und auf die Politik?
Und auf die Politik, dass da dann was passiert. Ne? So. Und das ist halt ganz interessant. Also so verschwörungstheoretisch bin ich jetzt natürlich nicht drauf, aber
es ist halt schon bemerkenswert, dass irgendwie damals, also ich, was mich wirklich nachhaltig erschüttert hat, war der Umstand, dass dieser Rapper Bushido an geheimen Ausschusssitzungen des Bundestages teilnehmen durfte, weil er Anführungszeichen Praktikant für irgendwie 3 Tage oder sowas bei einem CDU-Abgeordneten war. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass sowas möglich
normalerweise
ist.
Normalerweise brauchst du dann eine Sicherheitsüberprüfung oder so, aber
von daher finde ich die Verschwörungstheorie jetzt gar nicht so abwegig.
Bei so Promis drücken die wahrscheinlich auch mal ganz gerne ein Auge zu.
Mhm. Ja. Du willst die Piratenpartei reformieren.
Ja.
Wohingehend?
Also
wie ist Ihr Zustand und was, ja, wo ist der Reformbedarf?
Ich habe das ja jetzt bei meiner Kandidatur zum Landesvorsitz, habe ich das ja formuliert. Also ich bin jetzt seit 2009 Mitglied in dieser Partei und wir machen das ja seit 2009 mit dem keine Strukturen. Und ich glaube halt, dass das Prinzip keine Strukturen so Also da in diesem Prinzip hat die Piratenpartei so ihre natürliche Limitation, Begrenzung erfahren, erreicht. Ja, also wenn ich irgendwie sage, dass es da Reformbedarf gibt, und da bin ich zum Glück nicht alleine, dann braucht es halt ein Mindestmaß an Organisation und Strukturierung, insbesondere in der programmatischen, inhaltlichen Arbeit, damit die Partei überhaupt wieder handlungsfähig ist. Und ich rede jetzt noch nicht mal über die Bundespartei, sondern einfach nur über den Berliner Landesverband. Weil
was heißt keine Struktur? Also
ja, keine
es gibt doch einen keine Vorsitz und,
ja,
und so gut, Zeugs,
aber,
oder nicht?
Ja, aber mit Struktur meine ich, also wenn du dir eine Partei, kannst du dir ja so vorstellen wie ein Verein, wie ein Verein, und wenn du in einen Verein oder eine Partei eintrittst, dann gibt es eine Satzung. So,
ja.
Und die Satzung regelt, wie der Laden organisiert ist und strukturiert ist. Oder ein anderes Beispiel ist, du hast Gesetze, in denen halt drin steht, wie du dich wirtschaftlich organisieren kannst, ja, und dann gibt's halt Rechtsformen wie die GmbH oder die gemeinnützige GmbH oder die Unternehmergesellschaft oder die Kommanditgesellschaft oder die Aktiengesellschaft oder whatever oder die GbR, ja, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. So, und das ist, um es mal in Nerdsprache zu sagen, ist so eine Satzung dann quasi so der Code, auf dem dann der gesamte Überbau irgendwie läuft, also ja, so die Grundprogrammierung. So. Und wenn man sich da den Berliner Landesverband anschaut, aber auch die Piratenpartei insgesamt, dann haben wir eigentlich relativ wenig Satzungen, weil man halt gesagt hat, ja, wir wollen halt diese offenen Strukturen und wir wollen so offen und zugänglich sein und jeder soll mitmachen dürfen. Aber du musst auch, jeder soll mitmachen dürfen, musst du auch irgendwie organisieren. Ja? Das heißt, jetzt mal einfaches Beispiel, innerparteiliche Meinungsbildung. Ja? Da gibt es zum Beispiel die Grünen, die haben bei sich in der Satzung stehen, okay, pass auf, wenn du eine Arbeitsgruppe auf Landesebene gründen willst, dann gründest du die und dann trefft ihr euch und dann stellt ihr euch irgendwann auf den Landesparteitag oder die Landesdelegiertenkonferenz und sagt, was ihr macht, und dann lasst ihr euch quasi von der Partei bestätigen und dann habt ihr gewisse Rechte, nämlich dass ihr zum Beispiel auch finanziell und organisatorisch von der Partei unterstützt werdet, aber ihr habt auch Pflichten, das heißt, ihr müsst an der Erarbeitung der Wahlprogramme teilnehmen, ihr sollt Empfehlungen abgeben, was Kandidatinnen und Kandidaten zur Aufstellung von Listen angeht und so. Ja, da ist halt so genau geregelt, so if this then that. Ja. Bei der CDU ist halt alles viel hierarchischer organisiert, da werden Arbeitskreise halt vom Vorstand irgendwie eingesetzt und die arbeiten dann quasi direkt dem Vorstand zu und dann gibt's auch Parteien, die haben dann Programmkommissionen, die erarbeiten dann, weiß ich nicht, da soll dann bis so und so ein Grundsatzprogramm erarbeitet werden oder sonst irgendwas. So, und wenn du dir das bei den Piraten anschaust, jetzt auch insbesondere beim Berliner Landesverband, dann haben wir da relativ wenig in der Satzung stehen. Das Einzige, was wir drin stehen haben, ist halt Liquid Democracy, ja, wo dann halt steht, ja, dass Meinungsbildung innerhalb der Piratenpartei Berlin über Liquid Democracy stattfinden soll. So, und dann ist da noch ein bisschen was definiert. Was, wenn man sich jetzt das Parteiengesetz anschaut, steht halt, ja, auf dem Parteitag wird halt das Programm und so weiter beschlossen. Das heißt, der einzige Ort, wo quasi was beschlossen werden kann, ist auf dem Parteitag. Aber die Mitglieder werden so ein bisschen alleine gelassen, was so den Weg bis dahin angeht. Ne? Sondern man erklärt halt quasi das Nichtvorhandensein von Strukturen, erklärt man quasi so zum Ideal oder zum Vorteil. Aber ich empfinde das immer mehr so wie, man stellt jemandem, weiß ich nicht, eine Profi-Filmkamera hin und man stellt jemandem einen Profi-Schnittplatz hin und sagt so, ja komm, dann mach doch mal einen Hollywood-Film. So, ja, und wie? So, ja, steht doch im Internet. Ja,
ja.
Aber um das so ein bisschen so auf die Spitze zu treiben, das ist so ein bisschen so das Look and Feel, nenne ich es mal, so der Piratenpartei für mich im Moment. Und am Anfang war das auch okay und cool und vollkommen unproblematisch, weil das war halt so ein Haufen von Nerds und aber wenn du halt wirklich so eine Massenbewegung wirst, die wir in Berlin mit unseren 3000 Mitgliedern, die da auf dem Zettel stehen, ja teilweise mal irgendwie waren, dann skaliert das halt nicht. Hm. Das geht halt, wenn du so eine kleine Gruppe von Leuten bist. Aber das geht halt nicht, wenn du hunderte von Mitgliedern hast. So. Und wenn ich mir Berlin 2009 anschaue und Berlin 2011 anschaue und jetzt 2014, dann ist das hier auf demselben Niveau irgendwie geblieben. Ja? Wir haben halt zum Beispiel in Pankow, haben wir, wenn es hochkommt, so 20 aktive Piratinnen und Piraten und das halt in einem Stadtteil, in dem ungefähr 400.000 Leute wohnen. Und indem wir in einer Bezirksverordnetenversammlung drin sind, ja. So. Und in einer Stadt, wo wir im Landesparlament sind. Das heißt, die aktiven Leute kämpfen immer wieder damit, dass es eben keine Strukturen gibt, dass es keine festen Abläufe gibt. So, und dann kommt sowas von sowas. Also du hast vermeintlich geringe Einstiegshürden, ja, die dann aber dazu führen, dass
du dich nur komplett zerreibst, wenn du irgendetwas beschlussfähig kriegen willst.
Ja, weil es halt, also man muss sich das so vorstellen, als wie wenn man jetzt in einer Firma arbeiten würde, wo es kein geregeltes Verfahren dafür gibt, wie du eine kaputte Tastatur an einem Computer austauscht und du quasi jedes Mal mit der gesamten Firma verhandeln müsstest, wie man das denn jetzt macht.
Na, das ist, also ich denke da an diesen Urheberrechtsgesetzvorschlag, den du damals formuliert das, wo du auch gesagt hast, okay, ich hätte den jetzt ihn jetzt irgendwie diskutieren lassen können, dann wären wir heute noch nicht fertig.
Ja, gut. Wobei bei der Geschichte habe ich schon verkackt, das hätte ich mal vorher schon wenigstens mal irgendwie ins Liquid packen können und so. Also okay. Aber ich meine, tendenziell geht's halt in die Richtung, weil mal angenommen, du bist jetzt irgendwie Lieschen Müller oder Max Mütze und interessierst dich für diese Piraten. Dann kommst du irgendwie auf unsere Webseite und dann sollst du in dieses Wiki gehen und dann sollst du diese Crews und das ist alles
völlig unverständlich.
Das ist alles vollkommen, also Crews und Squads und bla, sondern ich stelle mir eine Piratenpartei vor, wo halt irgendwie klar ist, okay, einmal die Woche treffen sich jetzt die Piraten in Marzahn oder in Pankow und da reden die über Bezirkspolitik. Mhm. Ja, da sind dann Leute von der BVV da sind Leute vom Abgeordnetenhaus da. Da redest du über aktuelle politische Sachen, da planst du für die nächste Zeit, was so kommt, ja. Und wenn dann Leute sagen, ja gut, aber wir hätten gerne mal irgendwie dieses Partikularthema, das interessiert uns jetzt aber auch, dass sich das dann weiter auffächert und dann klare Verantwortung.
Aber müsstest du das dann irgendwie verpflichtend ins Programm schreiben? Oder?
Nee, in die Satzung müsste man das dann reinschreiben. So,
und was sagt, einmal die Woche wird sich getroffen und damit
basta? Nee, nicht einmal die Woche wird sich irgendwie getroffen, sondern man würde halt zum Beispiel irgendwie, man würde zum Beispiel irgendwie in die Satzung sowas reinschreiben. Also da kannst du im Grunde genommen, kannst du da von den Grünen irgendwie copy-pasten, dass du irgendwie sagst, Arbeitsgruppen sind Zusammenschlüsse von Piratinnen und Piraten, die sich an der programmatischen Arbeit der Partei beteiligen wollen. Und dann definierst du da irgendwie Verfahren, was eine Arbeitsgruppe ist, was sie machen muss, was die Rechte und Pflichten irgendwie sind, so. Und dann ist das halt eine Kommunikationsleistung, das auch nach außen zu kommunizieren. Ich weiß, dass Piraten gegenüber Strukturen extrem skeptisch sind, ja. Aber ich merke halt einfach, wie gesagt, dass wir mit unserer Unstrukturiertheit jetzt quasi an natürliche Grenzen gestoßen sind. So.
Ja, euch nimmt ja keiner mehr ernst.
Ja, weil wir uns halt auch in der Öffentlichkeit.
Also als
halt
Partei, also so als, einzelne Personen
ja,
jetzt.
So als Popcorn-Lieferant genau. Vielleicht doch noch so. Und die Piraten sind halt Strukturen gegenüber extrem skeptisch. Ich glaube aber, dass es ein Mindestmaß an Strukturen irgendwie braucht, um organisiert Parteipolitik betreiben zu können.
Ich glaube, man nennt sowas Professionalisierung.
Ja, meiner Meinung nach, es geht noch nicht mal um Professionalisierung, weil, und das ist mir auch nochmal klar geworden, als ich darüber nachgedacht habe, okay, was könnte man denn machen oder wie sollte man es denn machen? Man muss natürlich berücksichtigen, dass für viele Leute die Piratenpartei eigentlich erstmal gar keine Partei ist, sondern mehr sowas wie halt Pfadfinder mit Internetanschluss. Ja, das ist halt einfach eine Peer Group. Da triffst du Gleichgesinnte, da machst du Stammtisch und das ist ja auch okay. Mhm. So, aber ich habe im Moment das Gefühl, es ist quasi im Moment zu viel Stammtisch und zu wenig strukturiert. Ja. Und ich hätte halt gerne eine friedliche Koexistenz, ja, zwischen dem Stammtisch, der sein muss, und dem Socializing und der Folklore, und dann sollen alle Leute, die irgendwie nautische Metaphern wollen, sollen sich Säbel basteln und Aro rufen und so, damit kann ich wunderbar leben, ja.
Wenn du gleichzeitig weißt, dass
und gleichzeitig
Zeug auf die Reihe kriegt.
Genau, und gleichzeitig gibt es quasi so die Abteilung Folklore und es gibt die Abteilung, ich will inhaltlich programmatisch arbeiten, weil das meiner Meinung nach ein Wert an sich ist, wenn eine Partei ihre Inhalte und Ziele aktuell hält und formuliert, unabhängig von irgendeiner Fraktion in einem Parlament, unabhängig von einer Fraktion in irgendwelchen Bezirksverordnetenversammlungen. Das heißt, ich will ein Mindestmaß an Struktur, die es den Leuten, die inhaltlich programmatisch arbeiten wollen, ermöglicht, das zu tun. Und gleichzeitig möchte ich aber auch den Raum für Folklore, damit die Leute, die das halt brauchen und wollen, auch machen können. Mhm. So. Und ich glaube, dass eine friedliche Koexistenz da möglich ist. Und gleichzeitig finde ich, das ist dann natürlich auf Bundesebene interessant, gleichzeitig ist ja die Frage, okay, gibt es tatsächlich so einen Gesellschaftsentwurf, den wir als Piratenpartei irgendwie haben? Und wenn ja, inwieweit weicht der von anderen Gesellschaftsentwürfen irgendwie ab? So. Und wenn man einen solchen Gesellschaftsentwurf hätte, wäre auch vielleicht die Frage, ist das jetzt linksliberal oder sozialliberal oder linksextrem oder rechts oder so, vielleicht kriegt man die dann auch mal so beantwortet. Mhm. Ja? Weil was ich im Moment so bemerke, auch so so innerparteilich, ist dadurch, dass es da keinen Kompass gibt. Also ich stehe ja total auf Leitplanken mittlerweile. Ich finde auch Ideologien total geil. Einfach aus dem Grund, weil sie Flöcke eintreiben.
Also Orientierung, und sie bieten halt Orientierung und daraus kannst du Klarheit und Sicherheit ziehen. Das ist ja...
Ja, und du kannst dich daran reiben, du kannst daran halt abarbeiten. So.
Du hast natürlich bei Ideologien immer ein bisschen das Problem, dass die sich daran reiben, ihre eigene Fraktion von dieser Ideologie wieder bilden.
Ja, und deswegen
das musst du halt irgendwie im Zaum halten. Ansonsten hast du so ein SPD-Problem, ne, wo sich dann die Grünen ausgründen, dann die Piraten ausgründen, dann die Linkspartei ausgründen.
Aber das ist halt, deswegen meinte ich, ich finde Ideologien geil, ja. Man muss aber gleichzeitig aufpassen, jetzt fummel ich hier die ganze Zeit an diesem Mikrofon. Man muss aber aufpassen, dass man es damit nicht übertreibt.
Ja.
So. Ja. Ne, sondern man muss schon mal einfach, sag ich mal, aus Prinzip irgendeine Position einnehmen und die dann halt durchdenken und dann verwirft man sie wieder oder man lässt es, man übernimmt sie. Und ich glaube, da ist Bedarf. Und das heißt, inhaltlich würde ich gerne schauen, kriegt man quasi diesen programmatischen Motor des Berliner Landesverbandes wieder angeworfen und die Mitglieder dazu, sich einzubringen, ja. Also sowohl was ein Grundsatzprogramm angeht, wo es um auch eine Wahl 2016 gehen kann und gleichzeitig, dass man sagt, okay, wir wollen für 2016 auch unser Wahlprogramm ausarbeiten und gleichzeitig, dass man sagt, okay, dieses den Mitgliedern ermöglichen, inhaltlich zu arbeiten, bedarf ein Mindestmaß an Organisation, ja, und halt herauszufinden, wie ist denn dieses Mindestmaß an Organisation. Ich würde es auch als meine Aufgabe dann als Vorsitzender irgendwie sehen, zu sagen, okay, ich stelle mich einmal schützend vor diesen Vorstand und schützend vor die Mitglieder der Partei, die inhaltlich arbeiten wollen, die auch konstruktiv was umsetzen wollen. Und da ist meiner Meinung nach der Schlüssel, dass du auch dann, dass es wieder dann mehr Treffen im echten Leben gibt. Mhm. Ja, also ich hätte gern mindestens zwei Programmparteitage im Jahr. Einfach auch für die schönen Fotos und so. Aber auch, damit die Leute dort zusammenkommen. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob das irgendwie funktioniert oder ob die Partei noch immer in so einem in so einem Abwehrmodus ist und sagt, nein, bloß nicht so werden wie die anderen, bloß keine Strukturen. Nur witzigerweise führt halt dieses bloß nicht so werden wie die anderen, bloß keine Strukturen, führt halt genau dazu, dass man, wie ich finde, sehr schnell wird wie die anderen, beziehungsweise dass halt lauter Dinge passieren, für die die Piraten nicht angetreten sind. Also dass sich informelle Zirkel bilden, dass Entscheidungen dann eben nicht mehr transparent und nachvollziehbar stattfinden, weil es überhaupt keine Strukturen gibt. Ja? Mhm. Wir haben im Moment im Grunde genommen so eine Situation, wenn ich das jetzt mit dem Parlament vergleiche, wir haben eine Legislative, das sind die Mitglieder der Partei, die kommen, wenn es hochkommt, einmal im Jahr oder so zum Parteitag zusammen. Und da wählen wir aber immer nur unsere Vorstände. Also ich habe nochmal nachgeguckt, wir hatten jetzt seit der Abgeordnetenhauswahl 3 Parteitage. Auf einem haben wir unseren Vorstand gewählt, auf dem zweiten haben wir wieder unseren Vorstand gewählt und auf dem dritten haben wir dann unsere Bundestagsliste irgendwie gewählt und Programm war immer so ferner liefen. Ja.
Und jetzt ist wieder
und jetzt wählen wir wieder einen Vorstand. und die Partei, wenn man die als Legislative sieht, hat so wenige Kontrollmöglichkeiten und Eingriffsmöglichkeiten in die Exekutive, also den Vorstand, dass es halt eben dann immer diese ganzen Diskussionen gibt, ne? Weil es keine klaren Strukturen gibt.
Und du hast letztlich hast du dann ja auch noch das Problem, dadurch, dass es keine klaren Strukturen gibt, auch nicht für Leute wie mich oder überhaupt ja. für Außenstehende, ist halt jeder, der irgendwie einen Mitgliedsausweis der Piratenpartei hat, ja. spricht für die Piratenpartei.
Ja.
Und das fällt euch halt regelmäßig auf die Füße, zuletzt durch Anne Helm. Und ich glaube, dieses Problem kriegst du nicht gelöst, solange du jedem gestattest, im Namen der Piraten, ja, beziehungsweise also, solange du keine Abgrenzung vornimmst, dass du sagen kannst, Entschuldigung, aber redet halt nicht für uns.
Also die Abgrenzung für mich persönlich, die kriege ich schon ganz gut hin. Weil ich ja auch gesagt habe, als Vorstandsvorsitzender oder als Vorsitzender der als Parteivorsitzender der Piraten Berlin spreche ich halt für die Piratenpartei Berlin.
Ja, und aber auch niemand anders. Und ja, wenn du das aber auch konsequent deutlich machst, auch durch Strukturen deutlich machst, überhaupt niemand denken kann, naja, da hat jetzt wieder mal jemand für die,
ne? Ja, genau. Also man muss halt schauen, wie sich das irgendwie zurechtruckelt. Mir ging es auch darum, nochmal ganz deutlich dann klar zu machen, dass man irgendwie sagt, okay, Twitter ist halt Stammtisch. Mhm. So, ist halt auch kein offizielles Medium. Ja, es ist öffentlich. Ja, aber solange es jetzt nicht von einem offiziellen Partei-Account kommt oder halt irgendeinem Mandatsträger, wo man jetzt irgendwie weiß, ja, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sprechen halt eben auch nicht für die Partei. So, das ist halt das große Missverständnis oder das auch große Problem im Grunde genommen der Partei, dass man dadurch, dass man die Vorstände immer so verkrüppelt hat, zumindest was so ihre Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, man in der Partei nie ein wirksames Gegengewicht dann gegen Fraktionen etablieren konnte, so öffentlich. Mhm. Und mit Gegengewicht meine ich jetzt nicht, dass irgendwie die Fraktion sagt hü und die Partei sagt hot oder umgekehrt, aber dass halt klar ist, hier gibt es ein öffentliches Korrektiv.
So. Ja.
Und darin würde ich meine Aufgabe als Vorsitzender halt irgendwie schon sehen. Ich weiß, dass ich mit diesen ganzen Ideen und Forderungen und was ich da machen möchte, da irgendwie viele Parteimitglieder auch irgendwie verängstige. Ich weiß, also wobei ich kann es im Moment nicht einschätzen. Meine Filterblase ist gut justiert, sage ich mal. Ja, das heißt, auf meine Kandidatur habe ich so auf jetzt Twitter und per Mail oder sonst wie jetzt nicht besonders viel Gegenwind bekommen. Ja, also ich wurde auch jetzt nicht wüst beschimpft oder sonst irgendwas. Gleichzeitig denke ich schon, dass ich bin jetzt nicht besonders optimistisch, was meine Chancen angeht.
Gegen wen trittst du an?
Gegen Thomas Wied, das ist ein Pirat aus Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, der war schon mal im Landesvorstand Berlin von, ich glaube, kurz nach der Wahl 2011, bis dann der Vorstand neu gewählt worden ist.
Und was will der? Also im Gegensatz zu dir, genau das Gegenteil?
Nö, ich glaube, der will das Gleiche, nur vielleicht formuliert das irgendwie harmloser und er hat halt gesagt, er sucht sich einen er sucht sich einen Job, das heißt, er ist von 9 to 5 im Grunde genommen für die Partei nicht erreichbar. Mhm. Wo ich dann halt ganz klar sage, das ist dann natürlich mein Vorteil als Abgeordneter in einem Teilzeitparlament, dass ich zu dieser Zeit- und Geldelite eben gehöre, die sich halt eben leisten kann, so ein Vorstandsamt eben auch dann wahrzunehmen.
Und den Vorstand zu bezahlen ist keine Option?
Das wäre eine Option, wenn die Mitglieder des Berliner Landesverbandes ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen würden. Aber die Mitglieder der Partei bezahlen halt eben nicht ihre Mitgliedsbeiträge. So. Das hat zum einen damit zu tun, dass es noch immer Überweisung ist, weil wir irgendwie sehr lange gebraucht haben, bis es quasi ein Einzugsermächtigungsverfahren irgendwie gab. Mhm. Und andere Parteien haben, wie gesagt, bei ihren in der Satzung stehen, bei Austritt, ja, also wenn du den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlst und dann halt zweimal abgemahnt worden bist und wir dir dann nochmal ein Schreiben geschickt haben, wo wir dir verdeutlichen, was das jetzt bedeutet, ja, dann werten wir das als Austritt. Mhm. So, das heißt, das ist noch nicht mal, dass du rausgeschmissen wirst aus der Partei, weil das ist tatsächlich nicht so einfach, sondern dann sagt die Partei einfach, okay, hier bei den Paragraphen, die deinen Eintritt und deinen Austritt aus der Partei regeln, ja, die du dir durchliest, mhm, weil du aufgrund dieser Satzung Mitglied in dieser Partei bist. Da stand das drin, dass wir das machen, ja, und das machen wir jetzt halt auch und dann wirst du halt nicht aus der Partei rausgeschmissen, sondern man wertet das als Austritt. Die Piraten tun sich damit irgendwie seit ihrer Gründung extrem schwer, wenn man sagt, nein, wir wollen doch anders und wir wollen doch jeden dabei haben und bla 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 bla. Führt aber dazu, dass wir im Berliner Landesverband 3000 Mitglieder haben, die noch nie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.
Das sind wie viel, von wie vielen insgesamt? Also wie viele?
Ja, von 3000 Mitgliedern im Berliner Landesverband haben 1000 ihren Mitgliedsbeitrag noch nie bezahlt.
Okay.
Ja.
Wir reden über was sind das, 36 Euro? 48
Euro im Jahr. Meiner Meinung nach ist das auch tatsächlich das Problem, weil diese 4 Euro, ne, so was nicht kostet, das ist auch nichts, ne, so mhm, dieser berühmte Ausspruch der Großeltern. So wenn du das, weißt du, wenn du das Gefühl hast, so 50 Euro im Monat, dann denkst du dir so, scheiße. Aber bei 4 Euro denkst du dir so, ja, ob ich die jetzt bezahle oder nicht, das ist ja auch egal. Also. Und dabei ist das im Grunde genommen ein verbindlicher Vertrag, genauso wie wenn du jetzt Mitglied im Fitnessstudio wirst oder dir ein Abonnement bei World of Warcraft besorgst oder so, ja. Denn das ist rechtsverbindlich. Also wenn die Partei arschig wäre, also wenn wir richtig, richtig arschig wären, dann würden wir einfach die Forderungen gegenüber den säumigen Mitgliedern an
Gerichtsvollzieher übergeben.
Nee, nicht an Gerichtsvollzieher.
In Kassounternehmen.
In Kassounternehmen. Die geben uns da irgendwie 60% oder so dafür. Ja. Und das will ja keiner. So. Und ich bin ein Befürworter von bezahlten Vorständen, ja, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass man es eben nicht der Zeit- und Geldelite überlassen darf, solche Verantwortungspositionen einzunehmen, ja, mhm, sondern es jedem ermöglichen sollte, das zu tun. Das ist, denke ich, das finde ich auch so ganz im Sinne so der Programmatik der Piratenpartei, ne, wenn wir so sagen, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, so. Aber es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig und kaum durchsetzbar. Wobei, ich glaube, auf dem letzten Bundesparteitag haben wir beschlossen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, im Bundesvorstand da bis zu 1000 Euro oder irgendwie so im Monat.
Ja, aber das reicht ja nicht.
Es reicht nicht. Nee, und ja, also ich bin mal gespannt, wie das wird mit meiner Kandidatur. Ich habe natürlich auch einen Ruf in dieser Partei. Ich habe Leute, die mich unterstützen. Ich habe viele Leute, es gibt auch viele Leute, die mich einfach hassen, also so irrationaler Hass. Ich glaube nur, dass mittlerweile irgendwie klar sein sollte, dass ich beim jetzigen Zustand der Partei und auch so, nachdem ich jetzt eine Woche im Krankenhaus lag, wenn ich mich da jetzt morgen hinstelle und für diese Partei kandidiere, dass ich das weiß Gott nicht mache, weil ich ein machtgeiles Arschloch bin oder so, sondern einfach, weil, ja, klingt jetzt pathetisch, aber mir blutet schon so ein bisschen das Herz, irgendwie so zu sehen, wie so der Zustand dieser Partei ist, weil ich da genauso wie ganz, ganz viele andere Leute in den letzten 5 Jahren Zeit, Geld, Energie reingesteckt habe. Das hat ja nicht mit dem Mandat aufgehört oder angefangen, sondern da hat es dann einfach ein anderes Level erreicht, ja, so. Und ich fände es sehr schade, wenn dieses Projekt Piratenpartei irgendwie so verkackt, weil wenn wir uns die Berliner Politik anschauen, ja, wer soll es denn machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, so, oh, ho, ho, wir müssen nicht mehr die Piraten wählen, weil zum Glück macht's ja die SPD oder die CDU oder die Grünen oder so. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Piraten alternativlos sind. Sind wir nicht. Im Moment ist das selbstzerstörerisch. Mhm. Und im Moment sind wir, das hat Alexander Morlang in einem Blogbeitrag ganz schön beschrieben, sind wir so auf dem Weg zur Internet-ÖDP. Mhm. Das heißt, wir sind so zum Verrecken sind wir zu groß, mhm. ja, aber so zum richtig erfolgreich sein sind wir halt zu klein und zu unorganisiert. Mhm. Und jetzt mit dem Fallen der 1%-Hürde, der 3%-Hürde bei der Europawahl, ne, gibt's noch ein Mandat fürs Europaparlament, mhm. so, ne? Das heißt, es wird immer genug Leute geben, die diesen Apparat weiter am Leben halten, ja, so aus Prinzip.
Ja, und oder sei es nur, um das Mandat im Europaparlament irgendwie abzustauben, weil es ja auch.
Ja, nicht, wobei, da muss ich sagen, also meine, was ich ganz interessant finde, ist, die Leute verteufeln das ja jetzt alle und sagen, oh, das ist ja jetzt alles so schlimm und lalala. Ich glaube, dass gerade, also ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird, weil ich glaube, dass das nochmal einen ganz, ganz starken Professionalisierungsdruck auf diese ganzen Kleinparteien ausüben wird. Weil wenn die dann jeweils einen Europaabgeordneten irgendwie haben. So,
steht und der auch unter verschärfter Beobachtung.
Ja, der steht unter verschärfter Beobachtung, aber dann bringt der ja mal parlamentarische Erfahrungen mit und sagt so, Leute, wenn wir das aber hier mal ernsthaft betreiben wollen, dann so. Mhm. Also das ist ja auch die Erfahrung, sag ich mal, die ich gemacht habe, beziehungsweise was man meiner Meinung nach sehr schön an den Berliner Grünen sehen kann. Die waren nur 2,5 Jahre von diesen 30 Jahren Abgeordnetenhaus in Regierungsverantwortung. Und das merkt man denen in Berlin auch an, weil die keinen starken Realo-Flügel haben. Mhm. Die sind halt, die haben halt vor allem Dingen die Fundis aus Friedrichshain-Kreuzberg,
ja.
haben halt so das Sagen, ja. Und das merkt man dann auch. So, und ich also je mehr Leute in Mandate und sonst was kommen, desto besser. Je mehr Verantwortung, desto mehr kannst du daran wachsen. Und das finde ich dann ja auch so interessant so bei den Piraten. Also wenn du dir das in Berlin dann anguckst, wir haben ja keine Bezirksverbände, keine Kreisverbände, keine Ortsverbände, weil da sagt man ja auch, das ist ja miefig und blöd und bla. Aber das sind Organisationsstrukturen. Ich meine, es gibt, weiß ich nicht, die CDU hat zum Beispiel in Pankow hat die 2 Ortsverbände, hat die jeder Ortsverband, weiß ich nicht, 300, 400 Mitglieder. Mhm. Ja. So, da kannst du sagen, finde ich irgendwie kacke, aber da hast du einen Anlaufpunkt für Leute. Und da hast du auch eine Struktur, die es dann Parteimitgliedern ermöglicht, Verantwortung zu übernehmen und im kleinen Bereich zu lernen. Weißt du, wenn du als Schatzmeister eines Ortsverbandes irgendwie das mit den Buchungen verkackst, ja, dann ist das scheiße und kann auch für die Parteienfinanzierung irgendwie gefährlich werden, ja, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn jetzt der Bundesschatzmeister verkackt oder so, oder die Bundesschatzmeisterin. Und das ist dann auch so ein lustiger Widerspruch innerhalb der Piratenpartei. Auf der einen Seite regt man sich immer auf über die Vorstände und die sollen dies und die sollen das. Ja, also die Legislative quatscht der Exekutive ständig rein, weil es keine definierten Verfahren gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch keine Orte, an denen gelernt werden kann, wie Verantwortung übernommen wird. Mhm. Und Verantwortung ist aber in diesem Politikbetrieb meiner Meinung nach ganz wichtig. auch wenn die dann in der Spitzenpolitik meistens niemand übernimmt, beziehungsweise nur...
Die wird übernommen, aber es wird konsequenzenlos.
Konsequenzenlos, ja.
Kurt Beck halt.
Ne? Kurt Beck, ja, der ist jetzt Chef der, wie heißt die SPD-Stiftung? Friedrich-Ebert-Stiftung.
Okay. Ach echt, haben sie ihn dahin verklappt.
Ja, ja.
Das ist auch interessant.
Ja gut, wobei auf der anderen Seite, da wird ja immer viel dann drüber diskutiert, über Profalla und wie sie alle irgendwie heißen, beziehungsweise man regt sich darüber auf, dass jetzt im Bundestag die Diäten erhöht worden sind, beziehungsweise man regt sich darüber auf, dass man weiß ich nicht, mit zwei Legislaturperioden in so einem Landesparlament oder Bundesparlament, also Bundestag, dann auf einmal Pensionsansprüche hat, wo irgendwie eine Oma 3000 Jahre lang für in den Steinbruch muss oder so. Ja. Was dabei oft meiner Meinung nach verkannt wird, ist, dass wenn du dich so Vollzeitpolitik machst, dann hast du ja nicht die Zeit, nebenher noch in deiner Profession irgendwie Karriere zu machen.
Na gut, ja, das rechtfertigt meiner Meinung nach aber trotzdem nicht solche Pensionsansprüche. Weil ich finde, mit den Diäten habe ich überhaupt kein Problem. Also die Pensionsansprüche, da habe ich tatsächlich ein Problem mit. Also, weil eure, jetzt nicht eure hier in Berlin, aber im Prinzip sind die Einkommen der Parlamentarier hoch genug, dass sie sich selber drum kümmern könnten, wie ihre Altersvorsorge aussieht und dann nicht.
Ja, aber so wird's ja, also so wird's ja im Endeffekt in Berlin gemacht, weil du kriegst am Ende einer Legislaturperiode, also oder wenn du aus dem Abgeordnetenhaus ausscheidest, kannst du dich halt entscheiden, soll das jetzt quasi in die Rentenpensionskasse irgendwie einbezahlt werden oder lässt du dir deine Ansprüche quasi auszahlen, so. Und das bedeutet nach 5 Jahren Mitgliedschaft im Abgeordnetenhaus so roundabout, glaube ich, 40.000 Euro. So.
Ja.
Und klar, man kann über die Höhe diskutieren. Mhm. Man kann es auch so machen wie in NRW, wo man irgendwie sagt, okay, wir kloppen euch noch ein bisschen mehr auf die Diät und dann müsst ihr euch selber irgendwie drum kümmern.
Ja, finde ich völlig okay. Also
der Aspekt, der da meiner Meinung nach oft vergessen bzw. ignoriert wird, ist halt, dass Politik ein Vollzeitjob ist.
Und zwar absolut.
Ein Vollzeitjob, der dich bis in dein Privatleben halt einnimmt. So, weil, ne, Erfahrung letzte Woche, Krankenhaus abschalten, niemand will was von dir. Sobald ich hier zu Hause, ich meine, muss man sich mal vorstellen, ich bin hier in meiner Privatwohnung und habe ständig so das Gefühl, ah, du musst doch was machen, du musst was arbeiten und lalalala. Also es ist bemerkenswert. Und das war neulich, jetzt fällt mir das auch wieder ein, twitterte irgend so eine Redakteurin der Rheinischen Post, sie hätte jetzt einen Leserbrief bekommen und das sei ja so kurios, mit Andrea Nahles hätte man jetzt eine Arbeitsministerin, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet hätte. Wo ich dann halt auch einfach nur erbost zurückgetwittert habe, dass das ja bitte halt kompletter Bullshit ist. So, weil so die Vorstellung...
Ich mache Radio und mir wird auch oft vorgeworfen, ich hätte noch nie in meinem Leben gearbeitet.
Ja, und das ist dann ein Problem des Arbeitsbegriffes, beziehungsweise das ist dann immer grundsätzlich ein Problem. Hier Dunning-Kruger, also dieses Phänomen, wenn du keine Ahnung von einem Thema hast, dann bist du auch nicht in der Lage, es selber einzuschätzen und dann bist du auch nicht in der Lage, die Fähigkeiten von jemandem auf diesem Gebiet irgendwie einzuschätzen. Also eigentlich ein No-Brainer, aber es gibt einen Namen dafür. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Arbeit eines Radiomoderators ist. Ich weiß nicht, wie die Arbeit eines Friseurs oder einer Friseurin ist. Ich weiß auch nicht, wie der Arbeitstag.
Dunning-Kruger sagt übrigens, du neigst dazu, dann deine Kenntnisse zu überschätzen.
Ja, das genau. Ist der Trick. Genau. Ich war ja jetzt auch eine Woche im Krankenhaus. Ich bin ja jetzt auch ein Experte für die Entfernung des Wurmfortsatzes beim Blinddarm und so. Ne? Und das ist den Leuten, das geht den Leuten, glaube ich, auch strukturell flöten. Also früher hast du das ja abgefedert gesamtgesellschaftlich über Rollen, ne, und Rollenverständnis. Mhm. So, da war jemand der Arzt oder der Pfarrer oder der Lehrer oder Lehrerin und Pfarrerin und sonst was. Aber so früher TM waren das ja meistens noch Männerjobs. Auch so komplett bemerkenswert, dass das ja nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Grunde genommen schon währenddessen hattest du ja die Situation, wo die Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft alle Jobs irgendwie gemacht haben und als die ganzen Männer aus der Gefangenschaft kamen, haben wir gesagt, hier, nimm, macht ihr das mal wieder. Ja. Wir werden jetzt Hausfrauen. Sehr bemerkenswert. Aber long story short, über Rollen kannst du das halt prima mal abfedern, ja, was halt sein Für und Wider hat, weil in dem Moment, wo das irgendwie so in Stein gemeißelt wird und unwidersprochen und du keine Fehlerkultur hast und so, ist das natürlich scheiße. Aber in dem Moment, wo es sowas, so diesen klassischen Respekt gibt, ja, so Schuster bleibt bei deinen Leisten mäßig, hat das natürlich auch was für sich, weil dann jeder so seinen Platz kennt, ne?
Kenne deinen Platz.
Das wird aufgelöst und wir sind alle durch das Internet und die und das Fernsehen sind wir, oder generell, sag ich mal, moderne Massenmedien, sind wir halt Spezialexperten auf jedem Gebiet. Da gab es ja auch diesen schönen Tweet von Sascha Lobo mit dir, ich habe jetzt den Wikipedia-Artikel zur Ukraine durchgelesen und mir eine, weiß ich nicht, noch eine Doku angeschaut. Ich bin jetzt Ukraine-Experte und freue mich auf Anrufe. Und das macht es natürlich schwierig, weil dann jeder irgendwie denkt zu wissen, wie das ist als Politiker und als Abgeordneter. Und wir können tatsächlich über die Höhe dieser Pensionsansprüche und so streiten. Worum es mir nur geht, ist halt tatsächlich klar zu machen, dass es natürlich Abgeordnete gibt, die durch ihre Tätigkeit als Volksvertreter im Grunde genommen auf das Machen von Karriere an anderen Stellen verzichten.
Ja.
So. Und klar, die Volksparteien und mittlerweile auch die Grünen mit ihrem Stiftungswesen, also je mehr eine Partei etabliert ist und je mehr sie ihre Mitglieder in allen Bereichen, sag ich mal, der Gesellschaft hat, desto besser können die das abfedern, ja. Aber ich denke, als so ein Prozess muss man das dann an der Stelle auch verstehen. Dann kann man das noch immer scheiße finden und diskutieren und sagen, ja, Moment mal, aber Kurt Beck kriegt doch jetzt hier diesen Frühstücksdirektorposten als Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung, damit er da irgendwie weich fällt und so. Und
ja, aber Wolfgang Clement ist halt in die Industrie gegangen.
Ja,
das ist eigentlich noch... eigentlich fragwürdiger, ne?
Also. Ja, insbesondere wenn du da mit deinem ganzen, sag ich mal, Wissen, was du als Minister so gesammelt hast, das ist ja dann möglicherweise auch wettbewerbsrechtlich interessant.
Ja.
Nur gerade auch bei so Wirtschaftsunternehmen, ich meine, wenn du auf die, also gerade auch dann bei Aktienunternehmen, du musst ja auch dann gegenüber deinem Aktionären und dem Aufsichtsrat und so gegenüber verargumentieren, warum du irgendwie das machst. Und du kannst halt auch mal einen Vollhorst irgendwie einstellen, aber so beim dritten oder vierten wird's dann halt irgendwie fragwürdig. Also womit ich das nicht alles irgendwie rechtfertigen will und sagen will, das ist irgendwie alles super, wenn da Politiker dann sofort in die Wirtschaft wechseln oder so. Aber die Frage ist ja, was will man denn? Was hätten sie denn gerne? So.
Ja, so gesehen ist so eine Stiftung dann natürlich eine gute Sache, weil das bleibt dann in der Familie. Ja, also das ist halt nicht...
da ist der Schaden, der angerichtet werden kann... ist dann minimal.
Na, und es riecht halt auch nicht. Also ich finde, Wolfgang Clement oder auch damals Müller hieß er, Wirtschaftsminister, der...
ja, wobei der kam auch Regulierung, schon aus der Wirtschaft.
Ja, der kam aus der Wirtschaft, ist Minister geworden, hat Stromregulierung verhindert, ist dann zurückgetreten, weil er keinen Bock mehr hat und ist dann beim Stromkonzern in den Vorstand gegangen.
Ja, gut, aber...
Das sind halt so Sachen, die das Ansehen der Politik beschädigen. Und
ja,
zwar
aber,
nachhaltig.
Ja, aber
und Kurt Beck, der dann in so eine Stiftung geht, der beschädigt es halt nicht.
Ja,
aber gut, der hat's vorher schon beschädigt.
Das lässt dann einen interessanten Blick auf das Innenleben der SPD zu. Worum es mir nur einfach geht, ist, aber vielleicht, ich verstehe auch gerade ein Problem. Ich glaube, das Problem ist, so wird's halt nicht wahrgenommen. Wenn du jetzt, sag ich mal, so total ideal und lalala, ja, wir leben jetzt in der idealen Theorie, die nichts mit der Realität zu tun hat, und die du dir vorstellst, in so einem Parlament hast du eine Normalverteilung.
Ja.
So, also da hast du nicht nur Lehrer und Juristen und Leute aus dem öffentlichen Dienst, sondern du hast auch Handwerker und Konditoren. Die CDU-Fraktion im Bundestag hatte jetzt sind die ja in der 17. Wahlperiode. Nee, die sind in der 16., oder? Wo sind die denn jetzt? Oh Gott, wir sind in der 17. Die sind jetzt auch in der 17. Doch, die sind in der 17. Die hatten 2009 vor der Wahl, als ich noch Praktikum gemacht habe, da hatten die im Wirtschaftsausschuss jemanden sitzen, der Konditor war. Also, aber ich schweife ab. Ich meine, wenn du wirklich so von der Hausfrau über einen Rentner, über einen Konditor, über einen Friseur, über einen Malermeister, ja, über einen Professor, wenn du so eine Normalverteilung hättest, ja, würde den Leuten vielleicht auch irgendwie klarer werden, okay, wenn du irgendwie deinen Handwerksbetrieb oder deinen Friseurbetrieb, den kannst du nicht mal einfach 8 Jahre so stilllegen lassen, es sei denn, der läuft so gut, dass du da nicht hin musst. dann würden die Leute wahrscheinlich auch verstehen, dass man irgendwie sagt, ja gut, aber jetzt hat er ja quasi sein Leben der Politik geopfert, jetzt muss er doch
dafür kriegt er jetzt eine Entschädigung.
So, ja. Es fällt wahrscheinlich nicht auf, weil klar, wenn du irgendwie Notar bist oder Anwalt und eine gut laufende irgendwie Kanzlei
oder nie wirklich eine Kanzlei hattest, sondern eben sofort Berufspolitiker geworden bist, was zumindest bei den, wenn ich mir die Minister so angucke, ist das halt gang und gäbe. Also,
ja gut, aber
die haben halt insofern nie gearbeitet, als sie nie tatsächlich mal am Wirtschaftsleben teilgenommen haben.
Dann da, wie gesagt, und das ist natürlich auch wiederum schwierig zu vermitteln, aber den jüngeren Hörerinnen und Hörern dieser Sendung empfehle ich dann mal ganz herzlich, in einem Landesministerium oder in einem Bundesministerium einfach mal ein Praktikum zu machen. Das hat mir nämlich damals nochmal extrem geholfen, dieses Praktikum im Wirtschaftsministerium, einfach nochmal, um zu verstehen, wie der öffentliche Dienst in Deutschland funktioniert. Und das Problem, ist es gleichzeitig Problem, aber es ist gleichzeitig auch das Bemerkenswerte am öffentlichen Dienst in Deutschland ist, und das muss man verstehen, der ist so konzipiert, dass man sagt, wir bauen hier ein strikt hierarchisches System von Beamten, von Beamtinnen und Beamten, ja, und Leuten in sehr sicheren Arbeitsverhältnissen. Und die arbeiten in einem sehr rigiden und sehr uninnovativen System. Mhm. Aber dieses System ist so bombensicher oder fest, so standhaft, dass es egal ist, wer dieses Haus führt. Ja. Ja, ob es ein kompletter Vollhonk ist, ja, oder ein Supergenie, ja, dieser Laden läuft. Mhm. Und das Einzige, was sich durch den Minister oder die Ministerin verändert, ist der Output und die Sichtbarkeit des Hauses. Aber man darf sich ein Ministerium nicht, also man darf es sich nicht vorstellen, hier wie bei Asterix und Obelix, so mit Passierschein 39b und so. Mhm. Und man darf es sich aber auch nicht vorstellen, wie jetzt ein Start-up oder eine Firma. Sondern das hat ja einen Grund, warum die dann irgendwie Regierungsdirektor und Regierungsdirektorin und so weiter und so fort heißen. Ja, das ist ein System, das sich irgendwie aus diesem preußischen Militarismus ableitet. Und das kann man scheiße finden. Aber es führt dazu, dass der Laden funktioniert.
Und es führt halt vor allen Dingen, dass ich merke das ja immer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der letztendlich auch funktioniert wie eine Behörde, auch reichlich hierarchisch, auch wenn er in den einzelnen Organisationseinheiten sehr schlagkräftig teilweise ist. Du hast halt, also einerseits bremst dieses behördenartige Innovation, wie du schon sagtest, andererseits hast du aber auch einen garantierten Output für einen garantierten Input.
Ja.
Und das ist sehr, sehr viel wert. Also du weißt ganz genau, ich kann nicht einfach zum Saturn fahren und eine neue Festplatte kaufen, weil die Festplatte voll ist, sondern ich muss das über den Einkauf abwickeln. Ja. Aber ich weiß dann halt auch immer, ich krieg halt die Festplatte und ich muss niemandem in den Arsch kriechen, um das Geld für die Festplatte zu kriegen, sondern ich weiß, unter welchen Bedingungen ich die bekomme.
Das ist halt der Punkt. Und ne, in der ideellen Welt, die nichts mit der Realität zu tun hat, wäre es ja auch wünschenswert, dass du irgendwie sagst, okay, du kannst jetzt irgendjemanden von der Straße nehmen, ihn als Wirtschaftsministerin vereidigen und ab geht er, der Peter. Mhm. So. Und das ist theoretisch möglich. So.
Ja.
Die kotzen dann möglicherweise alle im Strahl, aber der Laden läuft. So. Mhm. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig bei diesem Vorwurf, die Ministerin oder der Minister hat ja nie in dem Bereich.
Ja, das ist halt albern. So, ne?
Das ist halt albern. Du musst halt
Philipp nicht, Rösler ist selber Arzt, darum ist er guter Gesundheitsminister, ist halt Schwachsinn.
Ja, so. Oder Ursula von der Leyen hat 12.000 Kinder gekriegt und ist deswegen eine gute Familienministerin.
Ja, das ist Quatsch.
Aber der Punkt ist tatsächlich, es schadet natürlich nicht, aber worum es geht, ist, dass du da blickige Leute hast. Mhm. So, dass du da blickige Leute hast, die in der Lage sind, eine Situation zu erkennen und dann halt auch darauf ordentlich zu reagieren, die in der Lage sind, das eigene Haus zu aktivieren und zu motivieren, ja, und da quasi die Ressourcen abzugreifen und nutzbar zu machen. Mhm. Und das ist natürlich auch immer ein Spagat, weil du da natürlich lauter Leute sitzen hast, die sagen, ja, ich arbeite jetzt hier seit 20 Jahren, ich habe schon viele Minister kommen und gehen irgendwie.
Mir doch egal, wer unter mir Minister ist.
Mir doch egal, wer unter mir Minister ist. So. Und die Leute, mit denen muss ja auch irgendwie zurechtkommen. Mhm. So. Und Das heißt, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was dann da die Verurteilung solcher Menschen angeht. Bekloppt wird es natürlich dann auch bei diesem Proport, also als jetzt Friedrich zurückgetreten ist und dann es hieß, ja, es muss ein Franke sein oder so, ja, ja. Wo ich dann auch so sage, so, ja, gut, da muss ich dann aber eine Partei für rechtfertigen, nach welchen Kriterien sie das auswählt. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt so ins Schwadronieren komme und versuche, so den Berufsstand des Politikers so zu verteidigen. Ich glaube,
möglicherweise, weil du selber einer bist.
Ja, möglicherweise, weil ich einer bin und mir nochmal so durch in den letzten Wochen nochmal aufgefallen ist. Es ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Problem, dass Politik kein Ausbildungsberuf ist. Und es ist aber auch verständlich, warum Politik kein Ausbildungsberuf ist. Aber das führt dann eben dazu, dass du dann eine Parteiendemokratie in Deutschland so hast, wie du sie hast. So. Und du hast dann halt so eine Partei wie die CDU, die macht das halt sehr wie ein Ausbildungsberuf mit Schülerunion und Junge Union und dann geht's dann ja so los, ne? Und dann hast du auf dem anderen Seite das Extrem, jetzt sag ich mal, Piratenpartei, die also überhaupt keine Strukturen und innerparteiliche Wissensvermittlung haben und so. Und
vielleicht auch ungeeignete Kandidaten zum richtigen Zeitpunkt schon mal vorzufiltrieren. Das ist ja auch so ein Problem.
Ja, ja, es geht einfach darum, wirklich. Ja, es ist, also wie gesagt, das ist eine Krux. Also die Frage ist, willst du ein Parlament von Technokraten und Experten oder willst du ein Parlament mit Leuten eben sitzen, die aus dem Bauch heraus entscheiden? Ich bin mir da selber noch nicht so einig, weil beides hat halt so seinen Charme. Also ich glaube, es braucht auch beides. Also ich glaube, so sehr ich mich immer über dann Fundis bei den Piraten irgendwie aufrege, so sehr weiß ich auch, dass es das auch braucht, so im Sinne eines Dualismus. Ja, dass du auf der einen Seite Macher hast und Macherinnen, die eben sagen, wir wollen jetzt mal was tun, und auf der anderen Seite auch Bedenkenträger hast, die sagen, ja, Moment, jetzt lass uns da doch mal drüber nachdenken. Du musst halt einen ordentlichen Ausgleich finden. Also wenn du nur Leute hast, die Sachen umsetzen, dann hängst du ganz viele ab. Wenn du nur Leute hast, die immer Bedenken tragen, dann hebt sich so eine Partei dann irgendwann auch im Bruch und kommt dann da nicht mehr raus. Ja, ich bin gespannt, was das mit der Kandidatur wird und ob die mich wählen oder nicht. Ich kann das, wie gesagt, überhaupt nicht abschätzen.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ich danke dir, Christopher.
Wer redet, ist nicht tot.